Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und willkommen zur 180. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin diesmal nicht der Chris, denn der Gute ist die Woche leider aus gesundheitlichen Gründen verhindert. Schöne Grüße und gute Besserung auch an der Stelle. Und Pascal ist ebenfalls nicht hier, denn der hat leider keine Zeit diese Woche, vor allem weil er keine Zeit gab für das Programm heute. Denn wir schauen heute auf die Fantasy Filmfest Nights XL 2021 und das war ganz schön viel zu gucken und Pascal hat leider nicht die Zeit, das aufzuholen. Deswegen, aber ich bin trotzdem nicht alleine, denn das wäre ein bisschen langweilig, hier über 17 Filme zu sprechen. Ich habe mir Unterstützung geholt, nämlich durch den lieben Ronny. Moin, Ronny.
Grüß dich. Dankeschön für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich hatte ja gesehen, dass du natürlich fleißig wieder beim FFF mitgemischt hast. Deswegen war es mir dann auch direkt klar, wen ich hier anfrage. Und ja, für alle, die dich nicht kennen, du bist ja Filmgames generell medienbegeistert. Natürlich produzierst mit deinem Team bei Nerdsig auch Podcasts, Videos, YouTube-Videos und schreibst auch Artikel. Und ja, wir kennen uns ja jetzt auch schon eine gewisse Zeit und wir haben uns ja auch so physisch eigentlich durchs Fantasy Filmfest ein bisschen noch kennengelernt. Deswegen ja auch sehr passend, dass wir heute zum Thema hier sprechen.
Genau, also ich habe nochmal geguckt. Ich habe dich tatsächlich mal für ein Interview halt vor der Kamera gehabt und da hatte ich noch gar keine Ahnung, wer du eigentlich bist. Und dann das Jahr drauf sind wir dann ins Gespräch gekommen und ja, dadurch ist der Kontakt dann geblieben.
Ja, genau. Deswegen eigentlich sehr passend, dass wir jetzt zu dem Thema auch hier sprechen heute. Und ja, es geht ins Fantasy Filmfest und wir haben viel Programm. Und was uns alles erwartet heute, hören wir dann nach dem Intro.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Ja, du hast jetzt auch das Savoy ja nochmal von innen gesehen beim Fantasy Filmfest nach langer Abstinenz jetzt, Pandemie sei Dank. Wie war's? Wie war's, hier in heiligen Hallen zu sein?
Es ist echt schön gewesen, ganz ehrlich, weil, ich meine, wir hatten das Problem jetzt alle. Wir haben halt fast knapp 2 Jahre kein Kino gehabt, so. Und einfach diese Atmosphäre wieder in sich aufnehmen, ist halt einfach schön. Und das fand ich halt auch interessant, die hatten halt alle Bock. Also du hattest halt die typischen Dauerkartenbesitzer da, die sind halt immer da.
Ja, aber genau.
Die hatten halt wieder mega Stimmung gemacht. Du hast halt auch normale Gäste gehabt. Klar, die halten sich alle an Abstandregeln. Das klappt super im Savoy. Aber ja, also das ist halt einfach wie so ein bisschen nach Hause kommen tatsächlich.
Ja. Ja, glaube ich gerne. Ich habe es halt leider nicht geschafft dieses Jahr, beziehungsweise wollte mich auch noch so ein bisschen zurückhalten, weil meine zweite Impfe steht jetzt im Juli an. Und ich dachte mir, ah komm, musst du jetzt nach 1,5 Jahren oder ja, sagen wir mal im Jahr Abstinenz, wartest du immer noch, so schade es ist. Hätte natürlich auch gerne wieder das Fantasy Filmfest im Kino erlebt, weil es ja, wie du sagst, immer schon ein Erlebnis ist. Die Leute haben eben Bock, das ist eine schöne Stimmung immer da, vor allem wenn man immer dieselben Pappnasen wieder sieht jedes Jahr. Das ist halt schon cool. Ja, aber dann eben beim nächsten Mal wieder. Aber ja, deswegen, ich glaube, dass das nochmal so als Eröffnung, ich meine, die Fantasy Filmfest Nights haben jetzt auch quasi die Kinos wieder eröffnet in Deutschland quasi. Sie waren jetzt auch das erste Festival, das erste Programm wieder, was laufen konnte. Das ist natürlich auch eine Ehre in gewisser Form. Und ja, wie gesagt, es gab 17 Filme zu sehen, die XL Nights, beziehungsweise die Nights hießen jetzt XL, weil sie so oft schieben mussten schon in diesem Jahr. Sie sollten ja erst normalerweise im Frühjahr stattfinden. Corona sei Dank nicht passiert. Da sie jetzt so oft aufschieben mussten, haben sie sich gesagt, normalerweise sind es halt 10 Filme, 2 Tage. Und deswegen haben sie es jetzt quasi extended, damit sie ein bisschen mehr reinnehmen können. Dem zu schulden war auch so ein bisschen, dass hier und da gab es dann eben Filme und Programme, die dann vielleicht jetzt doch schon in den nächsten 4 Wochen so auf Blu-ray auch kommen teilweise. Das ließ ja nicht verhindern, weil einfach teilweise der Vorlauf natürlich jetzt fehlte, notgedrungen. Aber nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, froh sein, dass diese Filme, die jetzt ins Heimkino kommen, natürlich trotzdem noch auf der Leinwand zu sehen waren. Das ist ja auch immer noch mal ein Bonus, den das Filmfest so eben mitbringt. Und das ist ja auch eine schöne Sache. Und ja, aber lass uns zu den Filmen einfach kommen. Wir haben echt viel zu besprechen heute. Es gab viel zu sehen. Und ich würde sagen, lass uns doch einfach dann auch gleich mit dem Film anfangen, der die Nights eröffnet hat, nämlich Conjuring 3. Beziehungsweise, er heißt ja nicht 3, hat er gar nicht betitelt, sondern The Devil Made Me Do It oder im Deutschen der Im Bann des Teufels, natürlich.
Das klingt wie eine Buffy-Ausgabe, ey.
Ja, oder Buffy-Angel-Crossover, ja.
Ja, genau. Ja.
Im Bann des Teufels, genau, der dritte Teil der Conjuring-Reihe, der Hauptreihe. Ich meine, das ist mittlerweile, wir wissen es ja, das Conjuverse hat viele Ableger, aber das hier ist jetzt wirklich der offizielle dritte Teil der Hauptreihe. Und ja, ich fasse mal kurz zusammen, worum es geht. Der Film erzählt eine erschütternde Geschichte von Terror, Mord und rätselhaften bösen Kräften, die selbst die erfahrenen paranormalen Ermittler Ed und Lorraine Warren im wirklichen Leben schockierte. Einer ihrer aufsehenerregendsten Fälle beginnt mit dem Kampf um die Seele eines Kindes und übertrifft schließlich alles, was die beiden berühmten Geisterjäger jemals erlebt haben. Der Fall sollte als der erste in die US-Geschichte eingehen, in der ein Mordverdächtiger dämonische Besessenheit zu seiner Verteidigung anführte. Basiert halt auf einem wahren Fall. Die Warrens, wer es nicht weiß, gab es ja wirklich. Natürlich nicht ganz so heroisch vielleicht wie im Kino dargestellt, aber diese beiden, dieses Ehepaar, das eben paranormalen Fällen nachgegangen ist, gab es ja wirklich. Die Fälle, die man in dem Film sieht, basieren auf ihren Büchern und auf ihren Sagen. Und der eine sagt so, der andere so. Man weiß auf jeden Fall, die beiden sind im echten Leben, wie gesagt, nicht ganz so heroisch, auch ein bisschen hier und da hinterfragt worden. Und ich würde ja gerne mal eine richtige Doku über die beiden sehen, also über das echte Leben von denen. Das würde mich mal brennend interessieren, das wäre sowas, was Netflix sich mal schnappen könnte oder so.
Ja, ich habe es auch gedacht. Also Netflix könnte da mal ein bisschen was machen, weil, ja, sei mal ehrlich, ne, also die Filme, das ist halt schon alles ziemlich erdachter Quatsch, das waren ja eigentlich schon ziemliche Hochstapler und ich würde halt auch lieber mal so ein richtiges True-Crime-Ding halt davon sehen wollen.
Ja. Genau, das ist nämlich das Ding. Das fände ich echt mal spannend, aber ja, deswegen. Also die Filme ein bisschen romantisiert natürlich, was auch die Darstellung der beiden angeht. Und natürlich auch, was sie da erleben. Der Film ist von Michael Chaves gedreht, der hat auch diesen unsäglichen Curse of La Llorona gemacht, diesen Ableger des Conjuverse, den fand ich ja wirklich sehr, sehr schwach. Neben, ja, The Nun ist noch ein Stückchen frecher, aber La Llorona war schon echt nicht gut. Und ansonsten natürlich wieder dabei Vera Farmiga und Patrick Wilson als die Warrens und unter anderem auch John Noble dabei im Cast. Ja, hast du große Erwartungen an den dritten gehabt? Wie ist die Reihe generell bei dir? Magst du sie oder weniger?
Na, das Ding ist halt, ich mag die Hauptreihe eigentlich, weil die auch tatsächlich immer mal ein bisschen abliefern. Also ich mochte ja den ersten richtig, dafür, dass es halt so ein Mainstream-Horrorfilm ist und ich eigentlich nicht so auf diese Jumpscares halt stehe. Und hatte halt auch ein bisschen Schiss, ne, weil sie ja jetzt wirklich mit diesen ganzen Ablegern nur noch so eine Geisterbahnfahrt gemacht haben. Also es ist furchtbar gewesen. Und überraschenderweise hat der mir dafür eigentlich wieder richtig gut gefallen. Also ich hatte wirklich Schlimmeres erwartet. Als ich dann auch noch gelesen hatte, wer die Regie führt, da habe ich gedacht, okay, das wird Totalausfall. Dann sitzt du wieder nur im Kino, zuckst die ganze Zeit zusammen, obwohl du eigentlich nicht wirklich Angst hast. Aber so war es Gott sei Dank halt nicht.
Ja, ging mir genauso. Also ich hatte wegen Regisseur Angst, weil ich wirklich Llorona so schlecht fand. Das war ja auch sein Regiedebüt. Und ich habe mir so, oh je, dass sie sich da nicht irgendwie einen Falschen auf die Hauptreihe gesetzt haben natürlich. Muss ich auch sagen, gerade mit der Angst im Nacken war ich auch eher positiv überrascht. Ich muss trotzdem sagen, er stinkt gegen die anderen beiden schon ein bisschen ab, finde ich. Also ja. Ich finde auch den ersten am stärksten. Ich mag aber auch den zweiten, auch wenn der deutlich natürlich ein bisschen noch mehr will. Ne, dieses typische Bigger, Better und so weiter. Den ersten mag ich halt, weil er dieses klassische Haunted House Setting ja wirklich bedient. Das macht er auch wirklich gut. Mal jetzt Jumpscare außen vor. Klar muss man die Formel mögen, aber ich fand, das war schon gut gemacht. In den zweiten konnte ich auch einiges abgewinnen, auch wenn der, wie gesagt, ein bisschen lang geht und dann hinten raus echt noch so ein paar Tore aufmacht, wo ich mir denke, jetzt ist auch mal gut. Aber beides solide Filme. Der dritte, das Problem ist auch wieder hier, es ist natürlich wenig handwerklich gegen zu sagen. Der ist gut gespielt, der ist gut ausgestattet, der ist gut gemacht, ist halt ein Big-Budget-Film, da kannst du halt eigentlich wenig dran mäkeln. Aber ich muss auch sagen, also was mich am meisten beim dritten gestört hat, war, dass sie wirklich diesen Fall, diesen Original-True-Crime-Fall, den es ja wirklich so gab, und dieser Mann, der sich da vor Gericht eben verantwortet hat mit der Aussage, ich habe das nicht selber getan, ich war besessen, das gab's ja, ist ja wirklich so passiert. Und ich weiß nicht, wodurch es kam, aber ich hatte so ein bisschen, ich hatte gedacht, im Trailer wären Szenen auch aus dem Gericht gewesen. Aber das kommt ja im Film eigentlich so gut wie gar nicht vor. Es gibt vielleicht eine Gerichtsszene, wenn überhaupt. Und das ist nur so ein kleines Beiwerk. Und ich hatte echt ein bisschen Hoffnung, dass sie das so ein bisschen so als, eben wie du eben sagst, so als Crime-Fall aufarbeiten. Aber das macht der Film ja wirklich gar nicht so. Nee. Es ist halt der Fall als Aufhänger genommen, dann hauen sie halt wieder ihre Jumpscare-Achterbahn darüber. Das ist halt wirklich dasselbe in grün. Und das fand ich wirklich schade, weil dieser Fall einfach so viel Potenzial hat. Und ich glaube, das würde halt bei so einem Fincher oder so richtig geil werden, wenn er so ein Mystery-Gerichtsthriller inszenieren würde. Das würde so geil zu diesem Thema passen. Aber der Conjuring-Film kann das Thema halt überhaupt nicht ausreizen, leider.
Nee, also bei dem, ich wusste auch, worauf ich mich einlassen würde. Also ich habe auch schon von vornherein gedacht, okay, die werden den Fall jetzt nicht wirklich aufarbeiten, das Gerichtliche, das wird mal so nebenbei abgehandelt. Da wird eher mehr so drauf eingegangen, okay, was ist jetzt das Mystische dahinter? Und du siehst ja auch schon im Trailer die Geschichte, dass halt ein Fluch auf der Familie liegt und dass natürlich jemand im Hintergrund die Fäden zieht und bla.
Ja.
Als ich das mich quasi darauf eingestellt habe, hat mir das auch Spaß gemacht. Ich fand das dann halt gut, dass die tatsächlich einen richtigen Gegenspieler hatten, nicht einfach nur irgendeinen Dämon, den sie wieder irgendwie austreiben mussten, sondern dass es tatsächlich physisch jemanden gab. Aber ich verstehe halt die Leute, die halt auch sagen, so ja, ich hätte aber gerne mal den Gerichtsfall gesehen. Ich hätte ganz gerne mal die Aufarbeitung des Falls gesehen, weil das ist ja schön und gut, dass der halt sagt, er ist halt vom Teufel besessen gewesen, hat die Tat begangen. Aber seien wir mal ganz ehrlich, in der realen Welt interessiert das kein Schwein. Das ist schön für dich, du hast halt trotzdem Mord begangen. So, und dass es halt auch gar nicht weiter abgetan wird. Also es kommt ja dann maximal noch zum Schluss mal kurz zu tragen, was jetzt aus ihm wird, beziehungsweise wie lang die Gerichtsstrafe halt ist, und das war's. Aber du kriegst halt nicht raus, nimmt das Gericht das nun an, dass er tatsächlich besessen war, kommt es überhaupt zum Tragen, dass halt jetzt diese satanistischen Aktivitäten da im Hintergrund gelaufen sind. Und das ist halt echt ein bisschen schade. Also ich glaube, das hätte dem Film besser getan, wenn sie sich nicht nach einer wahren Begebenheit Komponente mit dazu genommen haben, weil das klappt halt bei den ersten beiden Filmen wesentlich besser, weil du weißt, okay, das ist eine erdachte Geschichte halt so. Da kann ich mich voll drauf einlassen, da könnt ihr mir Dämonen und Teufel um die Ohren schmeißen. Aber hier ist es halt so, okay, das ist halt basiert auf einem wahren Fall. Ich möchte jetzt ganz gerne wissen, was da passiert ist und nicht sozusagen halt, ja, da hinten, da ist das passiert. Aber guck mal hier die Satanisten-Sache. Lass uns erstmal die angehen. Das ist interessanter.
Ja, genau. Und das Ding ist halt, so ein Film wie Amityville Horror, dem könntest du das ja auch vorwerfen, aber der tut ja auch gar nicht so, als will er dir irgendwie eine reale Crime-Story verkaufen, sondern der fokussiert sich ja auch wirklich auf das, was das Haus ausmacht und den Horror. Ja. Aber hier ist ja wirklich der Storystrang, ist, die Warrens müssen quasi Ermittlungen aufnehmen, um dem Typ im Knast zu helfen, der verurteilt werden soll. Das ist ja der Plot. Und dann erzählen sie, wie du gerade sagst, dann lösen sie nicht mal auf, ob das jetzt überhaupt Tragweite hat oder wie auch immer. Sie erwähnen es dann am Ende gar nicht mehr. Nur eben der, wie du sagst, der Outcome, so was ist mit ihm passiert, wie viele Jahre da bekommen, dies, das, Ende. Und auch wieder bei dem Teil, das Gruseligste waren die Originalaufnahmen im Abspann.
Ja.
Wenn du diese Original-Tonbandaufnahmen hörst. Das war wieder das Gruseligste am ganzen Film. Und da denke ich halt wirklich, ihr wisst doch Bescheid eigentlich. Ihr merkt doch selber, dass das funktioniert. Dann baut doch darauf auf und macht nicht wieder euren Käse irgendwie. Ist echt schade. Wie gesagt, es ist trotzdem immer noch auf einem soliden Niveau. Man kann den gucken, wenn man die Reihe mag. Gar keine Frage. Hat ein paar schöne Szenen. Aber ist wirklich echt teilweise wirklich doof geschrieben, also ärgerlich doof geschrieben. Und ignoriert halt einfach diesen coolen Fall, den sie da haben. Oder diesen, was heißt coolen, aber diesen krassen Fall, den sie da haben. Und macht halt wirklich nichts draus. Das ist wirklich einfach schade.
Also Mainstream-Horror für solche, die halt wirklich nur sowas gucken, geht der auf jeden Fall durch. So, da kannst du abends schön ins Kino gehen mit Freunden und hast einen tollen Abend. Aber für richtige Horror-Fans, sag ich mal, ist das halt nix. Also auch vom Gruselfaktor her, wie du schon richtig gesagt hast, das sind halt alles Jumpscares und die sind halt nicht wirklich gruselig. Ja. Du hast wenig Atmosphäre, die hast du halt ich sag mal, so im Mystery-Bereich hast du die halt auch. Das hat mir zwar irgendwo ein bisschen gefallen, aber da geht halt noch ein bisschen mehr. Und für einen richtigen, krassen Horrorfilm ist das halt nichts. Das ist halt Mainstream-Horror.
Ja. Ich glaube, die härteste Szene ist am Ende dieser, wie sie die Antagonistin dann platt machen. Da habe ich mir gedacht, okay, das war nett. Aber ja. Ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, ist genau das. Es ist ein Freitagabend-Horror, den man sich dann später, wenn man nicht, also läuft jetzt gerade im Kino auch nur mal der Hinweis, wer ihn gucken möchte, jetzt ist gerade die Chance. Die Kinos sind offen. Das ist aber auch so ein Film, den kannst du dir dann spätestens in 4 Monaten oder 5, wenn er dann raus ist, auf Netflix irgendwie am Freitagabend reinziehen, das genauso wenig verpasst. Genauso ein Ding ist das, also kann man gucken, aber ist tatsächlich wirklich von mir kein Muss irgendwie. Also dann wirklich lieber nochmal die ersten beiden, die haben einfach die Formel deutlich stärker bedient, meiner Meinung nach. Ja.
Ja.
Ja. Deswegen, mal gucken, wie lange sie das noch weiter treiben, aber ich meine, ich bin gespannt, was der einspielen wird, aber ich glaube, die Formel wird weiter funktionieren. Da bin ich
relativ sicher. Also ich glaube, der wird nicht so unerfolgreich sein. Ich meine, der Kinosaal, der war halt recht voll.
Ne, also wenn überhaupt wieder wegen den Kinos noch, aber ich glaube schon, der wird wieder seine Summen machen, um auch die Reihe weiter zu rechtfertigen. Gut, dann springen wir weiter. Bleiben wir kurz bei Übernatürlich. Ein Film, den habe ich gesehen, den hattest du nicht auf der Liste. Son, also wie Sohn, S-O-N geschrieben. Ein übernatürlicher Besessenheits-Thriller mit Kindern. Gibt's zu Dutzend, so ein bisschen Richtung Damien eben und Co. Worum geht's? Als ein kleiner Junge an einer mysteriösen Infektion erkrankt, muss seine Mutter entscheiden, wie weit sie gehen wird, um ihn vor den schrecklichen Mächten ihrer Vergangenheit zu schützen. Ist halt wirklich tatsächlich die Frau oder die Mutter glaubt, ihr Sohn, die Mutter gespielt von Andy Matyshek, glaubt, dass ihr Sohn besessen ist oder glaubt, dass sie kann sich irgendwie nicht richtig erinnern, aber sie hatte dunkle Vergangenheit, irgendwas ist da los und flieht mit dem Jungen, nachdem sie glaubt, eben er fügt anderen Menschen Schaden zu. Das ist so ein bisschen der Grundplot und gejagt wird sie von Emil Hirsch als Polizist, der dieser Sache auf der Spur ist und die beiden dann hinterlassen eine blutige Spur durch die USA, denn überall, wo sie irgendwie Rast machen, passiert irgendwas Schlimmes und vermeintlich der Sohn rechnet ein Blutbad irgendwie an. Das ist so ein bisschen der Core-Plot. Es gibt hier und da ein bisschen so Twists und der Film spielt natürlich sehr viel mit dem der Frage, ist der Sohn wirklich besessen? Ist es irgendwas anderes? Ist es übernatürlich? Was hängt da alles hinter? Es geht so ein bisschen in die Richtung dann auch so Sekten und so ein bisschen wie ein bisschen Paranormal Activity mäßig fast schon so ein bisschen so. Mhm. Hängt da irgendwie was Größeres hinter und ne und wer ist die Familie von ihr? Die ist auch irgendwie shady wohl und ja, auf dieser Ebene befinden wir uns. Und dann ist das Ganze wirklich halt, wie gesagt, so ein Mystery-Flucht-Thriller irgendwie. Sie werden von den Polizisten gejagt. Emil Hirsch irgendwie sagt die ganze Zeit, ich will euch aber nur helfen, habt doch keine Angst irgendwie, wenn sie mal in Kontakt aufnehmen. Aber sie laufen dann doch wieder weg. Und dann gibt's wieder Blutbad. Und so zieht sich das irgendwie ziemlich lange hin. Und der ist relativ spannend trotzdem und der ist relativ blutig tatsächlich, das kriegt er beides hin, also er hält die Spannungskurve eben dadurch, dass er so viele Fragen ganz halt offen lässt, automatisch offen, das ist durch ein billiger Plot-Trick so, weil du eigentlich nur aufs Ende wartest, weil du halt die Auflösung wissen willst, das funktioniert aber echt ganz gut, ist auch solide gespielt und so, Emil Hirsch macht das gut und auch der Junge ist nicht nervig, das ist ja meistens bei so Filmen, da ist man so die Gratwanderung zwischen Kinderdarstellern, ne? Ich sag so Babadook oder sowas, ich meine, klar, da ist es gewollt, dass das Kind nervig ist, aber das rastet dann schnell mal aus in dem Subgenre, aber der Sohn ist irgendwie ganz cool, der macht das ganz gut und es hat echt ein paar derbe Szenen. Es ist aber tatsächlich so ein One-Trick-Pony-Film, denn wenn du ihn einmal gesehen hast, dann kennst du die Auflösung, dann ist so, ja okay, nett. Und das ist das Problem am Film. Also den kann man halt einmal wirklich gucken, dann kommt ein großer Reveal am Ende, du bist so, und dann gibt's nochmal einen zweiten Reveal am Ende, und du bist so, ja okay. Also der erste Reveal ist ganz cool, der zweite ist dann so, den hättest du auch dir sparen können. Der erste hätte gereicht und dann hättest du den Film enden lassen können. Das ist so ein typischer Film, der setzt dann nochmal ein Ende aufs Ende drauf, weil er dachte, das erste reicht noch nicht, so. Und da verspielt er sich dann so ein bisschen auch im Ende dann, dass das der Impact, der dann wirklich im Kopf bleibt irgendwie. Es ist wirklich ein Film, der rutscht dir einmal durch. Du hattest irgendwie eine solide, gruselige, blutige Zeit mit. Du kennst das Ende, du bist so, oh krass, okay, so haben sie sich diesmal entschieden, das aufzulösen. Hat man so ähnlich auch schon gesehen, macht im Genre jetzt auch nichts Neues. Spielt's aber nett aus. Aber ja, das ist so auf einer Letterbox-Skala so eine 3 von 5 irgendwie. Und dann ist auch gut, dann bist du durch. Dann hast du einmal gesehen, Rewatch Prozent 0. So, das ist Sun.
Ja, ich habe mir schon sowas Ähnliches gedacht gehabt, deswegen habe ich mir den einfach gespart. Weil ich kann es halt auch nicht mehr sehen, so dieses halt eben, ja, Kind ist besessen von irgendwas und die Eltern müssen jetzt damit klarkommen. Also sah der Trailer halt für mich aus und deswegen habe ich mir den einfach gespart. Und wenn du jetzt natürlich sagst, dass es dann noch so einen schönen Twist am Ende gibt, gut, der würde mich dann schon interessieren, aber wenn es dann halt sich mit dem nächsten Twist, der danach nochmal kommt, einen draufsetzen will und das aber eigentlich dadurch verkackt, dann sage ich mir, ja gut, dann
Ich hasse halt Filme, die keinen Abschluss finden, das ist halt hier der Fall. Ne? Es gibt so das perfekte Endbild, dann denkst du dir, jetzt kommen die Credits und dann kommt aber nochmal eine Szene, wo er dann nochmal irgendwie noch mal was teasern will oder so, keine Ahnung, was sie damit sagen wollen. Wenn sie glauben, sie können mit einem Franchise aufbauen, viel Spaß, aber nee, aber das muss einfach nicht sein. Das hättest du vorher enden lassen können, dann wäre es ein rundes Ding gewesen. So ist es noch ein bisschen ärgerlich hinten raus. Aber wie gesagt, das ist kein Must-See. Den kann man mal mitnehmen. Auch hier so ein typisches Streaming, denn wenn der irgendwann mal auf Prime, Netflix und Co. auftaucht, kann man sich mal reinziehen am langweiligen Abend. Aber das ist wirklich kein Must-See. Und ganz kurz noch, weil ich jetzt gerade eh schon Letterboxd gesagt habe, normalerweise sind unsere Hörerinnen und Hörer ja gewohnt, dass wir Filme natürlich bewerten. Machen wir heute nicht, da wir sie ja auch heute, wie ihr merkt, im Schnelldurchlauf behandeln. Wir gehen ja nicht voll ins Detail hier. Das heißt, wir sparen uns an der Stelle auch Wertungen. Wir geben euch nur eben einen Eindruck solltet ihr euch auf die Watchlist sitzen oder nicht. Aber ganz große Wertungen sparen wir uns an der Stelle mal. Das nun mal kurz als Disclaimer. Das war Sun. Noch keine Info dazu übrigens, wann er bei uns in Deutschland rauskommt. Es gibt aber jetzt schon eine US-Blu-ray und auch im US-Streaming. Wenn ihr da irgendwie rankommt, könnt ihr die organisieren. Ansonsten, wie gesagt, ich glaube, der wird bestimmt in den nächsten Monaten irgendwann auch nach Deutschland kommen. Bin ich von überzeugt. Dann machen wir weiter mit einem Film, den hast du gesehen, den habe ich noch nicht gesehen, wobei er mich trotzdem sehr interessiert, deswegen bin ich gespannt, was du sagen wirst. Ist mal tatsächlich kein Horror, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, sondern echt tatsächlich ein klassischer Thriller, richtig?
Richtig, das ist ein absoluter Thriller, ganz klassisch. Kurz
zur Story. Achso, ich nenne kurz den Titel, The Dry, Entschuldigung. Bevor die Leute gerade denken, wie heißt dieser Film? Genau, The Dry.
The Dry, ja, kurze Story. Aaron Falk kehrt in seine Heimatstadt zurück, um an einer Beerdigung teilzunehmen. Doch seine Rückkehr reißt eine jahrzehntelange Wunde auf, denn ungeklärten Tod eines Mädchens, basierend auf dem gleichnamigen Roman in Deutschland unter Hitze erschienen, das ich gar nicht wusste tatsächlich. Also ich wusste nicht, dass es, also ich wusste, dass es eine Romanvorlage ist, aber die haben halt auch den Titel nicht wirklich irgendwo genannt. Mhm. Aber der klang für mich interessant, weil Eric Banner spielt halt Aaron Falk und er passt halt wirklich super auf diese Rolle. Mhm. Ich sehe den halt sowieso immer ganz gerne und das ist halt tatsächlich so ein recht entspannter Thriller. Du hast halt die ganze Zeit so diese trockene, australische Wüste, kannst du was sagen, so eine Agrarwüste, die leiden da irgendwie schon seit langer Zeit irgendwie unter Dürre und deswegen sind die halt auch alle mega pissig dort. Dann hat er halt noch das Problem, dass er als kleines Kind oder ich sag mal als Jugendlicher den Tod eines Mädchens miterlebt hat und nicht so ganz klar ist, hat er was damit zu tun oder nicht. Also er musste daraufhin mit seinem Vater halt diese Stadt verlassen, ist jetzt Federal Agent und sein bester Kumpel, mit dem er sich damals dieses Alibi halt verschafft hat, der ist halt tot. Der hat halt seine Familie umgebracht und dann sich selber halt umgebracht und seine Eltern glauben aber nicht, dass da irgendwie, also dass er sowas tun würde und jetzt investigiert er halt. Und wie gesagt, das ist ein schöner, ruhiger Thriller. Der hat mich tatsächlich an dem Tag gut erwischt, weil ich an dem Tag halt auch Violation und Cavett gesehen habe. Also das sind jetzt nicht die besten Stimmungsfilme, das war eh so ein Tag der guten Laune und da habe ich halt dann war ich echt froh, dass sowas halt dann kam. Mhm. Deswegen hat er mich halt auch voll erwischt. Die Auflösung ist ein bisschen okay, muss ich ganz ehrlich sagen, also weil du merkst halt auch, die wollen lieber was anderes erzählen als die Geschichte halt um diesen Selbstmord. Aber ansonsten geht der vollkommen okay. Den kann man sich abends auch gerne mal angucken. Jetzt fürs Kino würde ich auch nicht sagen, muss man jetzt nicht unbedingt reingehen, aber Home Release definitiv. Also für einen schönen Thriller-Abend ist der auf jeden Fall was.
Der dauert ja relativ lange, ne? 2 Stunden knapp.
Also ja, das ist halt, genau, das ist halt das Problem. Also du merkst halt wirklich so, die haben halt diese 2 Geschichten, die haben halt einmal diesen Fall, den er halt eben aufklären will und du hast halt noch diesen ungeklärten Tod aus der Vergangenheit. Und die wollen halt beides ganz gerne erzählen und manchmal kommt das nicht so ganz zusammen. So, aber dadurch, dass die halt diese Stadt halt auch so gut irgendwie zusammenpasst, also das ist halt wirklich so, du hast halt Eric Banner als Figur, der gut funktioniert und dann diese ganze Stadt, die halt eigentlich keinen Bock auf ihn hat. Und das funktioniert halt irgendwie mega gut so. Und dann bleibst du halt auch am Ball und denkst, okay, ich will jetzt schon wissen, was da passiert ist.
Okay, und der Titel ist ja nicht von ungefähr, ne? Also The Dry, in Deutsch halt Hitze, spielt ja alles in so einem Wüstensetting oder sowas, in so einem.
Ja, genau, also es ist halt so eine Agrarwüste, kannst du dir vorstellen, es ist so eine Gemeinde halt, die halt viel mit Landwirtschaft zu tun hat, aber es ist halt irgendwie schon seit, glaube ich, knapp einem Jahr, hatten sie gesagt, war es eine richtige Dürreperiode halt, so, es ist auch die ganze Zeit, also du merkst als Zuschauer wirklich diese sengende Hitze, es ist wirklich, wenn du, die haben mehrere Kameraeinstellungen, wo du einfach immer bis zum Horizont halt guckst und du siehst halt immer, wie schon diese Schwaden halt hochziehen und du eigentlich selber, glaube ich, auch keinen Bock hättest, dort zu sein, weil es wahrscheinlich so heiß ist und unangenehm.
Aber spielt das auch wirklich dann eine Rolle oder ist es wirklich rein nur das Run-Setting oder hat diese, weil ich kann mir vorstellen, dass so ein Thriller, wenn das halt eher so angespannt ist, dass dann so eine sengende Hitze ja auch dann so eine Wirkung hat dann auf die Figuren und so weiter?
Na, es hat halt auf die Gemüter der Leute halt, hat es auf jeden Fall eine Wirkung und es gibt zum Schluss nochmal einen Trick, wo sie halt drauf eingehen halt. Also das hat dann was mit der Auflösung zu tun, aber ich sag mal so, Waldbrände können sehr leicht entstehen.
Ja, okay, ja, verstanden. Also es hat schon, einen Sinn, das
Setting. Es hat schon einen Sinn, ja.
Ja, okay. Nee, klingt echt spannend, finde ich wirklich gut. Also will ich auf jeden Fall noch gucken, kommt am 10. September auch schon in Deutschland auf Blu-ray raus. Habt ihr sich nicht lange zu warten? Regulärer Kino-Release gibt es eben nicht. Lief jetzt eben nur auf dem Fantasy-Filmfest. Aber ja, setze ich mir auch nochmal auf die Watchlist. Also den will ich auf jeden Fall auch noch sehen. Dann Machen wir doch direkt weiter mit einem Film, der ebenfalls nicht ins Horror oder eben Fantasy oder ins übernatürliche Genre reingehört, sondern ebenfalls ein Thriller im Kern ist, nämlich Voice of Silence. Ein südkoreanischer Film, in den letzten Jahren ja immer gern gesehen auf dem Fantasy-Filmfest. Die machen ja auch fantastische Filme, haben wir in den letzten Jahren genug von gesehen. Und hier haben wir einen Film, der sich um ja, Kleinkriminelle dreht, die ja, an den falschen Job geraten, sage ich mal. Ich fasse mal kurz zusammen. Der hinkende Chang-bok und der stumme Tae-in erhalten die Möglichkeit, ihr karges Eierhändlergehalt aufzubessern. Als Cleaner für die Mafia. Wann immer es zu foltern und töten gilt, beseitigen sie die Schlachtabfälle. Alles ist in bester Ordnung, bis sie auf eine Geisel aufpassen sollen. Die beiden ahnen nicht, wie sehr der Babysitter-Job ihr Leben auf den Kopf stellen wird. Genau das, also diese beiden Gehilfen einfach, die eben den Dreck wegmachen, die kein hohes Ansehen haben jetzt irgendwie bei der Mafia, aber eben die Putzmänner sind, die alles wegschaffen, was übrig bleibt von den Opfern. Die sollen plötzlich auf ein kleines Mädchen aufpassen, die sich eben als Entführungsopfer eines ja, Kinderhändlerrings rausstellt. Und der Film ist so komplett das Gegenteil, glaube ich, was man ihm erwarten würde, wenn man einfach mal diesen Plot nur hört. Denn der ist wirklich sehr ruhig erzählt. Ich war erstaunt, wie ruhig er sich erzählt. Liegt natürlich vor allem an der Hauptfigur, weil sie eben stumm ist, gespielt von Joa In, den kennen wahrscheinlich viele aus Burning, der Hauptdarsteller, da auch schon großartig gewesen. Und ja, der ist natürlich, der ist so eine, ja, wie kann man es beschreiben? Der ist so ein kleiner Kindskopf, ne? Also der ist irgendwie auf der einen Art so unschuldig, er tut diese schlimmen Dinge und ist involviert in solche schlimmen Verbrechen, aber er ist halt eigentlich auch nur selber ein Kind und hat noch eine kleine Schwester, mit der er zusammen auf so einem Hof lebt, ein bisschen weit draußen, so in der Provinz. Und ja, plötzlich haben sie jetzt dieses Mädchen da am Hals und weiß eigentlich so gar nicht richtig, wie man mit der umgehen soll oder was sie da eigentlich gerade genau machen. Also man hat ganz erst bei ihm das Gefühl auch irgendwie, er versteht auch gar nicht, was für eine Tragweite das hat, was er da macht. Wie siehst du das?
Genau, also du merkst halt, dass er so ein bisschen schlicht im Geist ist, möchte ich fast sagen. So, er macht halt diesen Job und denkt sich halt nichts dabei, auch nicht, was das halt eben Schlimmes mit sich bringt. Und auch dieses Kidnapping halt letzten Endes halt, es ist für ihn halt Arbeit. Und er denkt sich nicht viel dabei. Du merkst aber, er meint es halt auch nicht böse. Ich hab zum Beispiel in meiner Kritik reingeschrieben gehabt, dass es krass ist, dass du siehst, was Leute für Geld tun, die es gar nicht böse meinen. Die halt einfach nur, okay, ich möchte halt irgendwie überleben sozusagen und ich tue halt Dinge dafür, aber ich bin jetzt deswegen kein schlechter Mensch. Und das merkst du halt auch bei ihm. Ja. Was ich halt beeindruckend finde, er spricht ja in dem ganzen Film kein einziges Wort. Der macht das halt nur über Körpersprache und das gelingt ihm halt so unglaublich gut, weil du kaufst es ihm halt vollkommen ab. Exakt. Und ja, also ich habe den ja tatsächlich nicht auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, sondern letztes Jahr schon auf einem anderen Festival. Ich glaube, das war das Far East, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Mhm. Und ich war damals schon mega geflasht davon, weil so grundlegend ist es halt wie Burning, kannst du fast sagen. Aber ich fand dadurch, dass er noch entschleunigter war, kam für mich diese Tragweite irgendwie besser zustande als noch bei Burning. Burning hat so eine ganz eigene Filmsprache. Und hier ist es halt so, der ist ja noch ruhiger als Burning. Bei Burning passiert ja manchmal wenigstens ein bisschen was. Und wenn es halt nur irgendwie ist, dass die Hauptdarstellerin sich halt mal entblößt oder so. Hier ist ja gar nichts. Du hast halt mal so am Anfang diese harten Szenen, wo du halt siehst, wie sie halt jemanden aufknöpfen und dann halt irgendwie diese Sachen beseitigen. Und ansonsten passiert ja nichts weiter in dem Film. Es ist halt nur die Interaktion mit diesem kleinen Kind. Und trotzdem ist der halt mega spannend und fesselnd. Du willst halt wissen, okay, ich will halt auch nicht, dass ihm was passiert. So, er meint es ja nicht böse. Wie kriegt er das jetzt hin, dass er das Mädchen vielleicht doch irgendwie noch zu seinen Eltern bringt oder was weiß ich nicht, also wie sich das halt auflöst und er trotzdem davonkommt.
Ja, das ist halt der Punkt. Ne? Das ist halt so einer dieser schwierigen Filme, wo du mit dem Entführer ja Mitleid hast oder auch ihn zumindest irgendwie sympathisch findest, weil wie du gerade eben gesagt hast, richtig, eigentlich meint das gar nicht böse. Aber natürlich ist er gleichzeitig ein schlechter Mensch. So. Und natürlich hat er ein Verbrechen begangen. Und du weißt halt gar nicht, mit wem du es eigentlich ganz halt mitfiebern sollst, weil es natürlich dann zu Situationen kommt, wo sie dann mal fliehen kann und dann sucht er sie natürlich und du weißt gar nicht, mit wem du das gerade mitfiebern sollst. Weil daraus natürlich dann auch wieder noch neue Situationen entstehen, natürlich irgendwann die Ermittler irgendwie auf die Schliche kommen und so weiter und so fort. Und das ist schon echt, echt gut. Und wie du sagst, halt vor allem eher nur mit Mimik und Gestik, das ist unfassbar stark. Also so eine krasse Ausdrucksstärke als Schauspieler zu haben, dass du den ganzen Film einfach tragen kannst, ohne ein Wort zu reden. Hut ab, so wirklich richtig gut. Und auch das Mädchen ist super. Die macht das, oder überhaupt die beiden Mädels da, auch wenn dann so Sachen halt einfach wie dem seine Bude da, ne? Also wo ja. seine Schwester lebt. Da liegt halt nur Scheiße auf dem Boden, alles ist voll gemüllt, da läuft halt so ein alter kleiner Röhrenfernseher, da guckst du irgendwie Cartoons drauf und sonst ist da halt nichts. So ein kleiner Hof draußen irgendwie und alles ist halt, ich möchte nicht sagen verranzt, aber es ist halt einfach unordentlich, da ist nicht aufgeräumt, die haben keine richtige Tagesroutine, so. Und das kleine Mädchen, was da jetzt eben, also die entführte, das entführte Mädchen, die kommt halt aus einer nobleren, gehobenen Gesellschaft einfach, natürlich, weil es soll ja Erpressung gehen, um Erpressung natürlich wahrscheinlich auch und dann um, also man erfährt ja auch gar nicht so richtig so, was dahinter steckt, sondern man sieht ja dann manchmal eher so, okay, da gibt es noch mehr Kinder und hier und da, aber so richtig blickt man ja auch gar nicht hinter diese Fassade, also der Film kümmert sich ja wirklich um die Figuren und nicht um das große Ganze, was ich aber gar nicht störend fand, sondern du bist ja konzentriert auf diese Momente und nicht, dass das dahinter ist, gibt's halt, aber das wird gar nicht so richtig thematisiert. Auf jeden Fall, sie ist halt natürlich gewohnt, wahrscheinlich zu Hause anders zu leben. Und dann gibt es diese tolle Szene, wie er wie zum ersten Mal eben sie tagsüber alleine lässt und zu Hause einsperrt. Und er kommt dann eben wieder von der Arbeit. Und plötzlich ist irgendwie die ganze Butze aufgeräumt. In der Mitte steht so ein kleiner Tisch und sie hat gekocht. Und es wird halt, und sie hat halt quasi einfach ganz normal Abendessen vorbereitet, was er wahrscheinlich in seinem Leben noch nicht so normal aufgetischt, hingestellt bekommen hat, vorgesetzt bekommen hat. Und das ist so eine tolle Szene, wie er es aber auch dann gar nicht so richtig wertschätzen kann. Er setzt sich halt hin und frisst halt. Und du merkst richtig, wie sie sauer wird, weil sie sich halt Mühe gegeben hat. Und er checkt es halt überhaupt nicht, weil er das gar nicht kennt. Das sind so gute kleine Nuancen drin in dem Film, die das so, so gut machen. Und da brauchst du gar nicht mehr. Wie du sagst, in dem Film passiert echt nicht so viel. Aber das reicht. Das, was passiert, ist so gut inszeniert, so mit einem geilen Blick fürs Detail und für Gespür für die Charaktere, war absolut begeistert von dem Ding.
Ja, also den kann ich auch noch voll empfehlen. Also wenn man nichts anderes vom Fantasy Filmfest guckt, den sollte man definitiv auf der Uhr haben.
Ja, also auch hier, wie gesagt, kein Horror natürlich, kein nichts Übernatürliches, ab von unserem Metier eigentlich, aber trotzdem absolute Empfehlung für Voice of Silence. Auch hier noch keine Info für den deutschen Release, kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass das noch lange dauert, bis sich da ein Verleih den schnappt, weil das ist halt eine sichere Bank für alle Fans eben des asiatischen Kinos. Ganz, ganz klar. Bleiben wir doch gleich dann auch in dem gleichen Gefilde. Seobok. Ein sehr seltsamer Name für einen Film, ebenfalls aus Südkorea und habe ich auch nicht sehen können, aber du, Ronny, erzähl uns doch mal was zu Seobok, bitte.
Er heißt tatsächlich Sobok, da bin oder ich so auch, drauf reingefallen. Ah. Ja, ich bin auch drauf reingefallen, weil sie sagen dann im Film immer Sobok. Sobok, ja, okay. Genau, kurz zur Handlung, ein terroristischer Anschlag auf einen Wissenschaftler macht den südkoreanischen Regierung klar, dass ihr lang gehegtes ultrageheimes Forschungsprojekt aufgeflogen ist. In rasender Eile soll das Labor in einem Bunker umverlegt werden und man bittet den ehemaligen Top-Agenten Min Ki-hung, der von Jahren das Handtuch geschmissen hat, um Hilfe. Sein Auftrag, die Zukunft einer neuen Menschheit zu sichern und Sobok zu beschützen, den ersten rundum genmodifizierten Klon. Ha. Und das ist es tatsächlich auch. Es ist halt im Endeffekt ein Roadtrip von diesem, ich sag mal, genmodifizierten Klon Sobok und diesem Top-Agenten, der eigentlich nicht wirklich Bock hat auf diese ganze Geschichte, aber er wird damit reingezogen, weil er hat tatsächlich einen imparablen Tumor im Kopf, also im Gehirn, und klammert sich halt mega ans Leben. Also er will halt nicht sterben. Er glaubt auch immer noch, dass er den besiegen kann, obwohl schon jeder Arzt sagt, Dude, das wird nichts mehr. Aber durch den Sobok hat er sozusagen eine Chance, das zu schaffen, weil dieser Klon ist dafür erschaffen worden, um die Menschheit vor dem Sterben eigentlich zu schützen, beziehungsweise die Unsterblichkeit zu bringen. Das heißt, er hat halt irgendwie so Zellen, die jede mögliche Krankheit und auch dahinsiechen halt sozusagen halt negieren können. Mhm. Und er bekommt halt diesen Auftrag mit der Prämisse, dass gesagt wird, okay, pass auf, du bringst ihn halt dahin und dann helfen wir dir, dass du halt diesen Tumor halt loswirst.
Ah, okay.
Ja, und es ist halt dieses Typische, ne? Er ist halt die ganze Zeit in dieser Forschungsstation eingeschlossen, kennt die Außenwelt halt nicht, braucht, glaube ich, alle 24 Stunden auch so eine spezielle Injektion, weil seine Zellen sich irgendwie mega vervielfachen und dadurch seinen Körper halt auflösen. Um das halt einzudämmen, muss er quasi halt immer diese Injektion kriegen. Und er hat auch noch ein paar Psi-Kräfte tatsächlich, also so Telekinese kann er halt auch noch. Mhm. Und letzten Endes ist es halt tatsächlich eine Art koreanischer Actionfilm, kannst du sagen. Obwohl der wenig Action-Set-Pieces hat und ansonsten relativ schnell ruhig wird halt. Also du hast halt so viele Sinnfragen nach dem Leben. Was bringt es halt zu sterben? Ist Sterben wirklich so schlimm? Ist es denn so cool, unsterblich zu sein? Und diese Fragen werden immer mal so eingeschoben. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Und dann kriegst du halt immer mal so ein paar Action-Set-Pieces und am Schluss wird's dann halt X-Men. Also am Schluss ist es halt wirklich so, du hast halt ihn gegen halt eine Riesenarmee und dann hast du halt so leichtes CGI gewittert. Wobei ich es noch nicht ganz so schlimm finde wie in diesen ganzen AAA-Blockbustern. Aber das ist dann noch mal so die letzte Action-Szene und da lassen sie dann noch mal voll raus. Okay, an sich kann man den mal machen, aber ich bin halt Besseres gewohnt aus Korea, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist ja das Problem, ne? Wir sind so verwöhnt von denen.
Mittlerweile, ja.
Das ist ja wie hier der The Gangster, The Cop, The Devil. Das war ein super Film, aber für Korea schon wieder fast zu schlecht. Also, das ist halt echt krass, wie die Messlatte bei Korea, südkoreanischem Kino so hoch liegt, dass man bei so einem mittelmäßigen Film schon sagt so, naja, aber das könnte ja wirklich besser. Ja. Also, ist wirklich krass, wie da die Wahrnehmung verschoben ist. Aber klingt ja trotzdem nicht unspannend. Also, gerade mit, wenn du sagst halt, weil ich dachte wirklich, jetzt rein vom Trailer und von der Prämisse, ich dachte halt wirklich, das wird so ein Gundala irgendwie auf Südkoreanisch irgendwie. Also wirklich so ein, also fast schon Superheldenfilm, nur als Agent eben. Da gab es ja auch letztes Jahr diesen, wie hieß der? Das, wo es nur der erste Teil war.
Ist es nicht der Gundala gewesen?
Nee. Ich meine einen anderen.
Ach, du meinst The Witch, kann das sein?
The Witch. Ja, Subliminal, genau. Ja. So in die Richtung dachte ich, geht das halt auch. Weil der war ja auch so ein bisschen mit übermenschlich und ja.
Der ist auch relativ unblutig, sag ich mal. Also klar, du hast halt Blut und du hast halt auch so ein paar Sachen, aber es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie da Splatter-Effekte um die Ohren geworfen kriegst. Und ich habe mir während des Films immer die Frage gestellt, wenn das jetzt aus Amerika kommen würde, wäre das um so viel schlechter gewesen halt. Gerade diese ganzen Sinnesfragen, die hätten das wahrscheinlich nicht gut ausgereizt oder hätten das irgendwie lächerlich klingen lassen. Bei denen habe ich es halt abgekauft. Also wenn der Sobok sich dann halt irgendwie so kindlich halt auch dazu äußert, was halt seine Bestimmung ist und warum muss er denn dafür herhalten, halt der Menschheit die Unsterblichkeit zu bringen, dann kaufe ich denen das irgendwo ab. Hätte ich es jetzt in Amerika gehabt, dann wäre es wahrscheinlich so, ja komm jetzt, ne?
Das glaube ich halt auch. Sowas können die halt besser. Was ist denn, also du sagst, was ist denn stärker für dich gewesen? Wirklich der, quasi wirklich der Drama-Handlungspart oder die Action? Oder geht es schon gut einher? Oder sagst du, das eine war stärker als das andere und der Film hätte vielleicht sogar besser funktioniert, wenn du ihn mehr auf das eine fokussiert hättest?
Ich finde, der Dramateil ist besser, funktioniert aber, glaube ich, nicht ohne den Action-Teil, weil du halt eben diese Prämisse um den Top-Agenten und um so einen Klon mit Fähigkeiten halt hast.
Ja, okay.
Also ich möchte ihn fast so ein bisschen vergleichen mit diesen, wie hieß denn der letztes Jahr auf dem Fantasy-Filmfest kam? Das war auch so ein amerikanischer, ich glaube Freaks hieß der, oder? Wo es um das Mädchen
ging. Ach so, mit dem Mädchen hatte. Freaks, ja.
Ja, ja, so. Und bei dem hat es mir zum Beispiel nicht so gefallen, so diese X-Men-Komponente, sage ich jetzt mal.
Weil die auch so plötzlich irgendwann reingekickt hat,
nachdem
der halbe Film was anderes wollte.
Genau, und bei dem ist es halt so, da wird ja am Anfang nur mal ganz kurz gezeigt, dass er irgendwie so scheinbar telekinetische Kräfte halt hat, aber nicht weiter drauf eingegangen. Dann hast du mal noch so ein, zwei Szenen in diesen Action-Parts, aber auch nicht großartig. Und dieser ganz krasse Punkt kommt dann erst zum Schluss.
Erst am Ende, ja.
Und da sage ich mir halt, ja, okay, kaufe ich, mache ich mit sozusagen. Mhm. Wenn du mir die ganze Zeit vorher noch diesen Drama-Aspekt halt gibst, finde ich das Ende dann umso besser, weil es ihn halt auch mega anstrengt, diese Kräfte halt rauszuhauen. So, und dann hat das für mich mehr Impact, anstatt dass du halt irgendwie die ganze Zeit so ein Kammerspiel halt machst, ne?
Anstatt er irgendwie durchgehend durch die Luft fliegt und sowas.
Ja, okay. Richtig.
Ja, okay. Klingt nicht unspannend, ist jetzt nicht auf meiner Top-Liste tatsächlich, trotzdem irgendwie, weiß ich nicht. Ist so, wie du gerade eben sagst halt, ne? Wahrscheinlich wirklich dieses, man ist so viel von denen gewohnt, so Gutes, wo man sagt so, ja, das klingt ja nett, aber. Nichtsdestotrotz, wer Bock auf Sobok, wie wir es gelernt haben, hat, erscheint tatsächlich schon am 30. Juli, jetzt Ende des Monats in Deutschland, heißt hier aber The Clone. Umbenannt und auf Blu-ray von Splendid könnt ihr zuschlagen, wenn ihr möchtet. Kommen wir zu einem Film, auf den ich sehr gespannt war. Zum einen, weil der Regisseur Anthony Scott Burns davor schon einen Film gemacht hat, den ich nicht verkehrt fand, Our House, der aber seine Probleme hatte, so im Writing, und der halt eine gute Idee hatte und hinten raus und aber ein bisschen versagt hat, und der hat jetzt Come True gemacht. Ein Film über Schlaf, im entferntesten Sinne, beziehungsweise um vieles, was mit Schlaf zu tun hat. Ich hau kurz die Prämisse raus. Sarah will nur eines, endlich wieder richtig durchschlafen. Der immer wiederkehrende Albtraum, der sie in einen langen Tunnel und zu einer finsteren Schattengestalt führt, entzieht ihr jegliche Energie. Mit blassem Teint, rot gerenderten Augen und Kaffeeüberdosis schleppt sie sich durch die Tage. Da entdeckt Sarah den Aushang, Probanden für Schlafexperiment gesucht, und schöpft Hoffnung. Doch im Labor wird alles noch schlimmer, viel schlimmer. Denn manchmal werden Albträume war. Wie gesagt, ich fand die Prämisse super spannend, weil ich finde dieses ganze Thema Schlaf und Schlaf, es geht ja auch hier so um Schlafparalyse und Unterbewusstsein und so weiter, ist halt, finde ich, ein mega spannendes Thema, weil es ja auch einfach ein Forschungsgebiet ist, was immer noch sehr undurchsichtig ist. Da fehlt doch super viele Erkenntnisse immer noch. Wir hatten ja mal in einem meiner anderen Podcasts, Ende mit Schrecken, hatten wir Anfang des Jahres mal eine Schlaffolge, wo wir mit einem Schlafwissenschaftler wirklich gesprochen haben, der uns alles Mögliche zu Schlafparalysen, Schlafwandeln und Albträumen erzählt hat. Super spannendes Themenfeld. Und deswegen war ich auf den Film echt gespannt. Und ich muss erstmal sagen, so rein audiovisuell könnte auch ein Reffen sein oder so. Vielleicht nicht ganz mit der Finesse vielleicht, aber sowas, der Score ist fantastisch von von Electric Youth. Die Bilder sind wirklich gut, viel Farbspielereien. Das hat mir super gefallen. Hat auch so leichte It Follows-Vibes, so ein bisschen sehr entsättigte Farben, so ganz, ganz blass, so der Film. Fand ich super schön. Also audiovisuell hat mich richtig begeistert. Und die Idee an sich auch. Es geht nämlich darum, nochmal im Kern, das hat die Prämisse jetzt hier eben, die Vorgetragene, noch nicht verraten, und es ist ein Plotpunkt, den man, glaube ich, schon reinwerfen kann, weil er relativ früh im Film benannt wird und auch wichtig einfach ist für die Handlung. Es geht im Grunde darum, dass wir in einer nahen Zukunft, wird nicht genau benannt, aber es soll auf jeden Fall ein bisschen Zukunft sein, aber jetzt nicht Flugtaxis, sondern eher eine alternative Realität, kann man auch fast sagen. Und zwar hat ein Wissenschaftler hinbekommen, dass man Träume visualisieren kann. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt, was dann eben in diesem Labor, wo sie dann reingeht, stattfindet. Und das fand ich halt mega spannend. Natürlich jetzt nicht irgendwie in HD, 4K, sondern eben auf so kleinen, rissligen Bildschirmen. Man sieht halt hier nur meist so Umrisse und alles ein bisschen undeutlich. Aber man erkennt eben gewisse Formen oder eben Figuren in dem Fall, die das Ganze durchaus gruselig auch machen. Denn ich fand, du hast dann immer wieder solche Kamerafahrten, die eben diese Traumwelt visualisieren. Und das hatte schon so Silent Hill-Vibes, so in die Richtung ging das schon, mit abstrakten Figuren. Da gab es irgendwie so eine komische Gestalt, die hatte so ganz viele Beine als Oberkörper und Schattengestalten, gruselige Gesichter und einfach alles sehr, sehr weird. Das hat mir richtig gut gefallen. Und so bis zur ersten Hälfte, die erste Hälfte des Films fand ich wirklich extrem, extrem stark. Wie ging's dir?
Ja, also so ging es mir tatsächlich ähnlich. Ich hatte auch mega Bock auf diesen Film, weil ich, also als ich diesen Trailer gesehen hatte und dann auch diese ganze Aufmachung, halt, wie du schon sagst, das ganze Audiovisuelle, also gibt's gar nichts. Dieser Film, das ist großartig gemacht. Aber ja, das Problem ist dann halt die zweite Hälfte und die Story. Alles andere super cool. Ich mochte die Schauspielerin, also Julia Sarah Stone, mochte ich so unglaublich gut, gerne, ja, auch gut, als Charakter. Ja. Sofort, ich wäre am liebsten hingegangen, weißt du, so in der Schule irgendwie, so im College, hätte mit der irgendwie Freundschaft geschlossen und so, und dann hätten wir irgendwie zusammen abends abgehangen und irgendwelche Indie-Rock-Bands gehört. Aber die Story dann im Nachhinein so, also gerade wenn wir dann über die Auflösung reden, boah, das hat mich dann im Nachhinein irgendwie schon ein bisschen fast schon sauer gemacht, weil du dann irgendwie denkst, bis hierhin war das doch alles richtig cool. So diese Kamerafahrten in den Träumen, das ist visuell super gut gemacht. Also gerade wenn das halt, damit fängt ja der Film tatsächlich auch an, da bist du schon komplett drinne.
Ja.
Und ja, da, wie gesagt, dieses Ende halt, also beziehungsweise die gesamte Auflösung oder wo die Story halt hinführt, weil leider, muss ich tatsächlich sagen, ging es mir dann weniger um dieses Experiment, als vielmehr, also es ist irgendwie, hat sich so angefühlt, als ob sie dann irgendwie eine ganz andere Story auf einmal erzählt hatten. Und das hat mich so ein bisschen gestört, muss ich halt leider sagen.
Also ich muss sagen, der Crash im Film kommt eigentlich dann, wenn sie plötzlich eine Love-Story aufmachen.
Ja.
Die fand ich unfassbar deplatziert. Also die kam auch aus dem Nichts irgendwie, fand ich.
War auch so aufgezwungen, oder?
Ja. Die nimmt komplett den Fokus raus, weil die passiert wirklich fast genau in der Hälfte. Und bis dahin hat der Film sich so eine geile Atmosphäre aufgebaut. Du hast diese Schattenwesen, du hast diese Experimente, du hast eben, ja, diese, dass diese Schattenwesen, und das ist ja super spannend, weil Leute, die Schlafparalyse haben, berichten ja fast weltweit immer von solchen Schattengestalten, die sie dann irgendwie am Bett sehen. Das war ganz einheitlich, super spannend. Und im Film wird ein bisschen angedeutet, dass die halt so, ja, vielleicht auch ins richtige Leben eingreifen können, sogar vielleicht den Probanden gefährlich werden können und so. Super cooles Thema, wie gesagt, fand ich alles geil. Fand auch das visuell sehr gruselig, wenn die da im Bett stehen und so. Alles cool gemacht. Hatte mich richtig bei den Eiern der Film, so was die Atmosphäre angeht. War richtig drauf gespannt, wo es hingeht. Und dann machen sie mit dieser Love Story so einen richtigen krassen Stilbruch, weil dann kommt in der Mitte vom Film dann diese Szene, wo sie quasi ihn beim Schlafen beobachtet. Wo sie dann sieht, dass er von ihr auch träumt auf dem Bildschirm. Das ist jetzt kein Spoiler, das ist jetzt, glaube ich, das kann man verraten, also als Plot-Device. Und dann kommt dazu halt so eine, die Mucke ist cool, aber es passt halt null. Das ist so eine, kommt so eine romantische Mucke, die dich komplett aus dem geil aufgebauten, creepy, atmosphärischen Ding erstmal rauszieht, komplett. Und ab dann ist erstmal Fokus diese Liebesgeschichte. Dann wird es zwar also schon noch so ein bisschen weird hier und da, und es gibt dann irgendwelche Schnitte, die du erstmal irgendwie seltsam findest. Und er bleibt schon in diesem Metier zwar, aber er schafft es meiner Meinung nach nie mehr zurück zu dieser Stärke aus der ersten Hälfte. Und dann gibt es diesen Pre-End-Part, ich sag jetzt einfach nur diesen Wald, ohne jetzt zu viel zu verraten. Mhm. Das fand ich auch wieder audiovisuell stark und war auch echt creepy, gebe ich ihm. Aber dann, wie du selber schon gesagt hast, die Auflösung des Ganzen wirklich, der wirkliche Schluss. Da war ich wirklich beleidigt. Ja. Der hat mich persönlich beleidigt. Das ist ja nur ein Gag, so. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, ich will nicht spoilern, auf gar keinen Fall. Aber das ist so ein Ausstieg. Das ist ja einfach nur ein
Das ist faul.
Nicht mal faul. Das ist so, dann der ganze Film, der davor passiert ist, die fast 100 Minuten davor, sind ja auch eigentlich scheißegal an dem Moment dann.
Ja.
Das ist halt so ein Ding, das kannst du halt machen. Das habe ich auch in meiner Kurzkritik auf Letterboxd geschrieben. Das kannst du halt machen, wenn du einen Kurzfilm hast. Weil dann hast du quasi, ich mache den Film jetzt nur, weil ich diese Idee habe. Und lass auf alles darauf münden. Das kannst du in einer 15-Minuten-Story erzählen. Dann beschwere ich mich auch nicht. Alles cool. Aber das als Auflösung zu nehmen für einen 100-Minuten-Film, wodurch quasi alles, was davor passiert ist, im Grunde negiert wird oder halt ist nichtig wegen dieser Auflösung, da war ich echt ein bisschen sauer. Das fand ich frech.
Ja, vor allen Dingen, das Problem ist halt auch, dass ich das Gefühl hatte, die haben sich jetzt so viel aufgebaut und so viel reingeredet, was die jetzt alles für tolle Ideen hatten und was, und die wussten nicht mal, wie lösen wir es jetzt eigentlich auf. Ja, okay, dann lass mal das noch machen. Ja, super,
ja,
das
ist perfekt. Beziehungsweise, wenn es so war, ist es eigentlich noch trauriger. Ich glaube aber eher tatsächlich, dass Anthony Scott Burns, der den ja auch geschrieben hat, ich glaube halt, wie gesagt, eher leider, der hatte diese Idee für das Ende und hat darauf den Film aufgebaut. Und das ist eigentlich noch frecher, wenn es wirklich so ist. Und das glaube ich eher, weil ich glaube nicht, dass er die Prämisse sich, also ich glaube nicht, dass er sich Ende dann irgendwie nur aus dem Arsch gezogen hat. Ich glaube, er hatte die Idee und der Rest ist dazugekommen. Und das macht es umso frecher eigentlich. Weil du darauf dann zu enden, wie gesagt, da sagst du ja eigentlich, der ganze Film, den du gerade gesehen hast, ist eigentlich egal. Ich wollte eigentlich nur zeigen, dieses Ende, haha, Reveal, lustig. Nee, fand ich wirklich echt schade. Und das hat mir echt den Film hinten raus echt versaut. Und das ist wirklich einfach wirklich nur schade, weil ich den wirklich, also die erste Hälfte empfehle ich komplett oder generell, ich empfehle den Film trotzdem vorsichtig, seid nur darauf vorbereitet, dass das Ende euch halt echt vom Kopf stoßen könnte. Ich kenne auch Leute, die fanden es trotzdem gut, so fair enough, aber es kann euch auf jeden Fall passieren, dass ihr echt nachher enttäuscht seid, aber trotzdem aufgrund der ersten Hälfte und aufgrund der ganzen Audiovisualität würde ich den Film trotzdem empfehlen, ist auf jeden Fall stärker als sein Our House, weil der hatte auch, ich habe so ein bisschen die Befürchtung nämlich, weil da war es nämlich genauso, deswegen glaube ich, dass eben, wie hat das die Idee schon bestand, der Our House mit dieser Maschine, hast du ihn gesehen? Mit dieser Maschine,
da hatte ich nur den Trailer dazu gesehen gehabt und da fand ich die Prämisse nicht so interessant.
War so Bruder und Schwester, die finden so ein Device, wo du halt auch, glaube ich, so Spirits halt sichtbar machen kannst und sowas. Die Idee war wieder cool, aber die Ausführung nicht. Und das Gleiche jetzt quasi hier. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass er immer coole Ideen hat, aber weiß nicht so ganz, wie er die aufzieht. Das ist echt schade so. Aber ich finde ihn trotzdem besser als Our House und ich finde ihn trotzdem gut und ich finde die ganze Thematik geil, ich finde ihn audiovisuell geil, er ist schauspielerisch gut. Schaut ihn euch bitte an. Bereitet euch nur darauf vor, dass das Ende euch echt enttäuschen könnte. Ist echt wirklich schade. Das ist wirklich so meine Entdeckung des Fantasy-Filmfests und gleichzeitig die Enttäuschung. Weil es eben so gut angefangen hat.
Nee, da habe ich einen anderen Film später noch.
Aber bin gespannt. Aber ja, jedenfalls, come true. ebenfalls schon Deutschland-Release am 23. September von Koch Media. Allerdings, das liebe ich ja immer, ich bin ja großer, großer Fan davon, sarkastisch gesehen, wenn man englische Titel in Deutschland nochmal einenglischt, nämlich er heißt im Deutschen dann Strange Dreams. Ich weiß, manchmal macht man das, weil es irgendwie im Deutschen irgendwie schon die Rechte für den Namen gibt, dann gibt es vielleicht einen anderen Titel, der schon so heißt. Hier glaube ich, ich habe mal geguckt, ich habe eigentlich nichts anderes gefunden, was irgendwie Come True in Deutschland heißt. Ich könnte mir hier vorstellen, hier dachte man sich, ja, aber irgendwie Dreams und Strange sind Wörter, die ein Deutscher eher versteht oder den Zusammenhang versteht als Come True. Und beziehungsweise der Titel impliziert mehr, worum es geht. Aber ich finde sowas immer so lächerlich. Lasst doch einfach den Originaltitel. Wenn ihr ihn eh nicht auf Deutsch umbenennt, dann nennt ihn komische, dann nennt ihn seltsame Träume, wenn du ihn unbedingt irgendwie zugänglich machen willst. Aber ich hasse das immer, wenn die englische Titel nochmal anders, einen anderen englischen Titel geben. Furchtbar.
Vielleicht hatten sie irgendwie die Hoffnung, dass die Leute das vielleicht in irgendeiner Form mit Nightmare on Elm Street dann verbinden, sozusagen.
Ja, wahrscheinlich. Also, wie gesagt, ich glaube halt, dass sie sagen, diese Dreams, so Träume, das können Leute zumindest sich darunter vorstellen, was ja da drin steckt, wirklich. Aber ich finde es einfach lächerlich. Jedenfalls, das war Come True und wir machen einen Sprung in ein ähnliches Gefilde. Ein Film, den hast du auch nicht gesehen, Flashback, geht in ähnliche Gefilde, nämlich Unterbewusstsein spielt eine Rolle, was ja auch Part von Träumen ist. Und einmal kurz die Prämisse: Freds Leben steht vor einer Wende. Gerade ist er ins Berufsleben eingestiegen und die Beziehung mit seiner Freundin wird ernst. Gleichzeitig liegt seine Mutter im Sterben. Als er auf der Straße in einem Obdachlosen ein bekanntes Gesicht zu erkennen glaubt, lässt ihn der Gedanke nicht mehr los, dass er existenzielle Details aus seiner Vergangenheit verdrängt hat. Was passierte mit seiner Highschool-Flamme Cindy, die am letzten Schultag verschwand? Nahm seine Clique derzeit nicht eine Droge, die sie in grenzwertige Dimensionen beamte? Zunehmend von bizarren Visionen geplagt, macht Fred ein paar alte Jugendfreunde ausfindig, deren Erinnerungen an die Zeit ebenfalls wie ausgelöscht sind. Doch Fred gibt nicht auf, immer stärker wird der Drang, tiefer in sein Unterbewusstsein abzutauchen. Ist eigentlich genau das. Es ist ein Film über einen Dude, der halt Visionen hat, die sind teilweise ziemlich schaurig. Er sieht halt, wie gesagt, komische Gesichter in anderen Personen, die er zu kennen glaubt, aber weiß nicht woher. Und er forscht eben nach, er geht zurück in seine Vergangenheit und will herausfinden, was mit ihm nicht stimmt. Und das Ganze geht so, also sag mal so, wenn der Film von Gaspar Noé gedreht worden wäre, wäre er fantastisch. Weil er genau diese Dinge bedient, wie auch zum Beispiel Enter the Void oder so. Ja? Also er will dir sehr viel, sehr oft Wirkung von Drogen visuell darstellen. Es ist auch nett gemacht, aber ein Christopher McBride hier schafft das einfach nicht so geil wie Noé. Wenn ich Noé sehe, dann habe ich nach dem Film das Gefühl, ich weiß, wie diese Droge wirkt. Ich habe die selber genommen. Und das schafft eben jetzt hier Flashback eben nicht, sondern er spielt dann eher mit so, also die Kamera macht dann irgendwie einen Schwenk und dann zieht halt der Kopf so nach noch so. Also er spielt so eher so mit so Photoshop-Filtern, so ganz irgendwie abstrakt und skurril wie Noé. Jetzt schafft er das halt eben nicht. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn du mit solchen Drogen visuell arbeiten willst, musst du auch können. Das muss überspringen. Ich muss das fühlen können. Aber hier weiß ich eben, es ist halt nur ein Filter. So, das kickt mich jetzt nicht so. Ansonsten macht der Film halt sehr viel natürlich mit Twists so. Er will halt ein großes Geheimnis hüten um diese verschwundene Person damals, diese Cindy. Was ist mit der passiert? Hat er vielleicht, wie du findest, mal bei dem, bei was, wo du mal bei The Dry, ne, ob er mit zusammen und ob er mit drin hängt irgendwie, er weiß es nicht mehr genau. Das macht er halt hier so ein bisschen auch mit auf. Und du fährst halt Schritt für Schritt mehr über sein altes Leben und was dort alles zusammenhängt. Gleichzeitig spielt der Film eben mit diesem Unterbewusstsein und gleichzeitig dieses Ding, gibt es, das ist sowas, womit irgendwie so Leute, die LSD genommen haben, oft irgendwie dann, ne? Ich habe da irgendwie so quasi, als ich auf dem Trip war, konnte ich hinter meine eigene Realität blicken, sowas. Mhm. Damit spielt halt Flashback so. Es gibt noch mehrere Parallelwahrheiten, die neben meiner stattfinden und wenn ich halt da vielleicht Substanz nehme, dann kann ich dahinter blicken und erfahre da Wahrheiten, die in meiner Realität nicht stattgefunden haben. Genau sowas macht der Film. Auf sowas muss man einfach Bock haben. Das ist halt teilweise, das driftet nachher wirklich krass ab so. Ich war am Ende auch wirklich, nach dem Abspann saß ich da und war mir auch nicht sicher, ob ich alles komplett begriffen habe, weil der Film wirklich mit verschiedensten abstrakten Ebenen um sich wirft, mit Charakteren, die es halt in verschiedenen Ebenen gibt, aber nicht in jeder haben sie die gleiche Rolle. Und er selbst aber irgendwie immer der gleiche, aber die anderen nicht. Und also er ist eine Mischung aus metaphysisch und eigentlich auch scheißegal. Und zwischendrin macht er noch halt eben so ein bisschen so eine Drogen-Crime, ja, eine Crime nicht, aber so einen kleinen Thriller noch mit drin, weil eben die Frage auch ist, was haben sie da genommen, wo hatten sie das her und wer hing dann noch mit da drin und so weiter. Ganz krude Mischung irgendwie. War nicht schlecht, kann man wirklich sich auch anschauen. Ist, aber man merkt schon, es sind einige so Mittelfeldfilme dabei. Ne? Es ist halt auch kein Must-See so. Man kann aber seinen Spaß mit haben. Nur auch eben ein Film, der mich am Ende zumindest auch eben komplett, nicht komplett abgeholt hat und vor allem eben mit vielen Fragezeichen zurückgelassen hat. Und ich würde behaupten, es ist ein Film, der möchte das auch. Also ist jetzt kein Lynch, ne? Natürlich, der jetzt so clever ist, dass du dann sagst, okay, da muss ich nicht drüber nachdenken. Es ist eher ein Film, der will dich halt so mindfucken, dass du am Ende halt sagst, so, hä? Und naja, nur um des Mindfucks willen ist halt auch immer schwierig, ne? Also er erzählt schon irgendwie eine Geschichte und die findet irgendwie auch einen Abschluss, aber sind so zwei, drei Sachen, die dazwischen passieren, da bist du so, okay, hab ich jetzt nicht, verstehe ich im Großen und Ganzen nicht, was es auf das große Ganze für einen Einfluss haben soll. Aber bitte so. Von daher, Flashback ist echt so ein Mittelmaß-Nullnummer-Ding. Kann man gucken, muss man nicht, hat man nichts verpasst, wenn man es nicht tut. Ansonsten, was ich bei dem Film herausheben kann, vor allem ist eine großartige Schauspielerin, nämlich Micah Monroe. Die liebe ich eh, spätestens seit It Follows, aber auch in The Guest großartig. Die spielt eben hier diese Cindy, diese verschollene Mädchen. Die ist super, aber auch hier Dylan O'Brien, den kennt man aus Maze Runner, unter anderem macht es auch gut. Das funktioniert alles auf der Schauspielerebene, kaufe ich den ab. Das ist alles cool. Zudem echt, wie gesagt, ein paar schöne Mindfucks, ein paar schöne visuelle Spielereien und guten Masken hier und da. Aber es ist eben ein Film, der am Ende des Tages ja, für den Mindfuck existiert und du musst halt Bock haben auf dieses Thema eben Bewusstseinserweiterung und was man daraus irgendwie entspinnen kann. Ab dem 27. August bei Cape Light im Handel. Übrigens, Emery Cohen spielt auch mit. Der war auch vor 2 Jahren auf dem Filmfest mit Lords of Chaos. Fand ich ein bisschen fehlbesetzt, weil der hat einfach schon ein gewisses ein Age-Look, so Ende 20 Minimum, vielleicht sogar eher so Anfang 30 von seinem einfach Gesichtszügen her. Und er spielt halt hier einen Teenager an der Highschool, ne? Das ist halt so. Leute, könnt ihr euch bitte Darsteller holen, die auch optisch da reinpassen. Kommen wir lieber zum Film, der, glaube ich, spannender ist zu besprechen, den wir auch beide gesehen haben und den hast du vorhin schon mal erwähnt. Heißt Kavit. Aus dem Jahr 2020 und den fand ich wirklich sehr spannend. Habe ich auch jetzt nicht auf dem Fantasy Filmfest tatsächlich gesehen, den hatte ich schon auf dem Brussels International Filmfest gesehen, Anfang des Jahres. Hat mich aber damals schon sehr begeistert und ja, auch hier nochmal kurz die Prämisse. Der an Amnesie leidende Isaac wird von einem Kumpel gebeten, für ein paar Tage die Tochter seines verstorbenen Bruders zu beaufsichtigen. Olga ist schizophren mit katatonischen Zuständen und kann nicht allein sein. Einmal im Jahr trauert sie in einem verlassenen Haus um ihren Vater, der sich dort im Keller erschossen hat. Nicht erwähnt hat der Kumpel, dass das Haus von auf einer einsamen Insel liegt. Und es gibt eine Bedingung. Isaac muss seinen Aufenthalt angekettet in einem ledernen Geschirr verbringen. Dass die Kette lang genug ist, um durchs ganze Haus zu streifen, ist da auch kein Trost. Doch aus Geldmangel nimmt der junge Mann den Job an. Also, wir haben ein kleines, abgeschiedenes Setting auf dieser kleinen Insel in einem komplett runtergerockten Haus. Da ist diese Frau drin, die du überhaupt nicht einschätzen kannst am Anfang. Der Typ hängt an der Kette. Ich habe teilweise gelesen, der Film irgendwie wurde mit Saw verglichen. Wo ich mir dachte, nur weil ein Typ an einer Kette hängt, ist es kein Saw-Film, liebe Freunde. Ganz weit weg davon. Und ja, und dann ist es so ein bisschen, geht so ein bisschen in die Richtung wie hieß der Film? Mit M, dieser Geisterhausfilm. Der auch so ganz, ganz mit Anna Taylor-Joy. Ach, wie heißt er? Ich komme gerade nicht drauf, ich gucke gleich mal nach. Er hat mich auf jeden Fall so ein paar Filme erinnert. Es ist halt, er kriegt halt dann relativ schnell spooky Vibes, sag ich mal. Es geht um ein Hasenspielzeug, das eine kleine Trommel hat. Es geht um vermeintliche Leichen, die vermeintlich vielleicht aber auch noch leben. Gibt es Geister in diesem Haus? Ist da irgendwas Spookiges unterwegs? Und was ist da eigentlich Phase? Ein sehr, sehr schönes Mystery-Setup fand ich generell erstmal. Wie ging es dir da, Ronny?
Also der Film hatte mich halt voll gekriegt. Bei dem ist es halt so, du musst am Anfang die Prämisse schlucken. Und wenn du das nicht kannst, dann zerfällt der ganze Film. Wenn du das schluckst, dass er sich halt dazu entschließt, sich in so ein Ledergeschirr zu stellen und halt auf so einer abgelegenen Insel, wo halt keine Menschenseele ist, mit ihr, die quasi nicht so richtig einschätzbar ist, kann sie ihn verletzen, ist die aggressiv oder ist sie einfach nur katatonisch die ganze Zeit, du weißt es halt nicht. Wenn du das alles schluckst und sagst, okay, lassen wir uns erstmal drauf ein, dann ist das für mich war es der gruseligste Film auf dem ganzen Fantasy-Filmfest. Der hat mich so gekriegt, diese ganze Atmosphäre, diese ganze dieses ganze Spiel mit Klaustrophobie, also das hatte auch der Regisseur hat halt am Anfang eine Videobotschaft halt gegeben und hat eben auch gesagt gehabt, dass er sehr stolz ist, auch vor allen Dingen auf die letzten 15 Minuten des Films. Und da habe ich gesagt gehabt, naja, jetzt überspann den Bogen mal nicht. Das ist nie gut, wenn du sowas schon ankündigst irgendwie. Und dann kamen die letzten 15 Minuten und ich dachte mir, okay, ja, doch, der hat recht gehabt. So.
Ja, gehe ich mit, ja.
Also, wie gesagt, der Film, du musst halt die Prämisse schlucken. Das ist halt, glaube ich, die größte Überwindung. Und ansonsten hast du dann wirklich so einen unglaublich gruseligen Film, der halt auch gerade durch sein Sounddesign halt extrem raushaut. Ja. Also, es gibt dann so Szenen, wo gesagt wird, wenn du nachts Schreie hörst, das sind Füchse im Wald. So, und ich weiß nicht, hast du schon mal einen Fuchs im Wald schreien hören? Das klingt echt gruselig.
Nee, ich kenne nur Katzen, wenn sie
fighten. Ist auch nicht, richtig. Ist auch nicht schön, aber ein Fuchs klingt halt auch richtig furchtbar. Und dann gibt's halt die Szene und du kannst nicht unterscheiden, ist das jetzt sie, ist das ein Fuchs oder ist es irgendwas anderes? Und mit solchen Sachen spielt der Film halt die ganze Zeit und baut dadurch eine Atmosphäre auf, das ist Wahnsinn.
Ja, gehe ich komplett mit. Und vor allem eben, das ist ein Regiedebüt. Das ist halt das Krasse von Damien McCarthy. Den Typ habe ich auf jeden Fall auf der Watchlist schon allein jetzt. Also was der abgeliefert hat da in seinem Regiedebüt, in diesem minimalistischen Setting. Du hast halt die zwei Darsteller, halt den Jonathan French, der Hauptdarsteller, und die Layla Skies. Das ist die Sykes, das ist die Angekettete. Auch eben Neudarsteller, hat noch nichts gemacht vorher. Richtig gut beide, fand ich beide überzeugend. Der Einzige, den man ein bisschen kennt, ist dieser Ben Kaplan, der diesen Auftraggeber spielt aus Commuter und Rock'n'Roller unter anderem. So, aber ansonsten ist das alles Fresh Meat so. Regisseur Fresh Meat, Darsteller Fresh Meat, das merkst du dem Film an. Der ist so schön ungezwungen, finde ich. Der hat so eine, der bedient zwar natürlich auch hier und da ein paar Grusel-Tropes, aber das wirkt alles wie noch nicht gesehen trotzdem. Es wirkt so frisch. Der hat so eine geile Spielfreude in seinem Grusel und in seiner Atmosphäre. Den einzigen Kritikpunkt, den ich ihm so ein bisschen gebe, wodurch für mich so ein bisschen abgewertet eben ist, also es ist natürlich trotzdem kein perfekter Film so. Er hat hier und da ein paar Stolpersteine. Du sagst sogar die Prämisse, klar, so dass der Typ halt sagt, ja klar, natürlich, kennt mich an, kein Problem. Einmal runterstocken und dann gut. Und halt eben, ich finde diese ganze Nummer dann eben, wenn dieser Flashback nochmal kommt.
Ja.
Ich verstehe schon, warum er das macht. Natürlich gehört es zur Story dazu. Und ich glaube aber tatsächlich, man hätte den Film besser erzählen können, wenn man das vielleicht irgendwie besser in die Story im Haus eingewoben hätte. Ich finde einmal dieser Flashback, dass du dann auch wieder draußen bist, ne? Dass du dann halt siehst, wie er den Auftrag angenommen hat und so weiter. Das reißt irgendwie ein bisschen seltsam raus, fand ich. Also das hätte man, glaube ich, besser lösen können, ohne die Atmosphäre einmal rauszuholen komplett. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also ich verstehe schon, klar, du brauchst es dann für diesen Twist und das Ganze dann von hinten aufzurollen natürlich, weil das Ganze natürlich noch einen größeren Background irgendwie hat, als du anfangs denkst. Aber ich glaube, das hättest du irgendwie erzählen können, ohne dass du einmal die Atmosphäre brichst.
Naja, generell dieser ganze Background ist, glaube ich, so ein bisschen der Schwachpunkt, weil das bietet halt keine Überraschung. Du weißt halt von Minute an eins, warum was passiert ist. Wer an allem schuld ist, beziehungsweise halt, wo die Reise hingeht. Viel interessanter ist natürlich alles, was in dem Haushalt spielt, weil dich das dann Gott sei Dank auch ein bisschen davon ablenkt halt. Weil wenn das jetzt so gewesen wäre, okay, wir müssen da jetzt irgendwie diese Grundstory erzählen und das Haus ist nur so Beiwerk, dann hätte der Film für mich auch nicht funktioniert. Dadurch, dass aber eben das Haus wirklich der Fokus war und diese ganze Atmosphäre da drinne und das andere ist halt so nebenbei erzählt halt, funktioniert das für mich dann wieder halt besser. Da kann ich dann auch mal ein Auge zudrücken und halt sagen, okay, dass diese Grundstory, die da im Hintergrund noch ist, halt nicht so wirklich keine Überraschung halt bietet, das sei jetzt mal geschenkt halt. Es geht mir ja wirklich eher um das, was in dem Haushalt passiert. Und ja, das ist es tatsächlich dann auch. Also das, weil du halt auch sagtest mit diesen Gruselgeschichten halt so, das sind jetzt auch keine Sachen, wo du jetzt als Horrorvirtuose halt sagst, oh, das habe ich ja noch nie gesehen. So.
Nein,
doch, na klar. Und du weißt auch in Minute eins, wo er halt bestimmte Sachen findet, da wird noch was passieren, natürlich. Ja. Aber die werden dann irgendwann, ich glaube, auch so runtergebrochen halt auf so das Minimalste, dass du halt auch nie, also das ist halt anders als zum Beispiel bei The Conjuring, wo du weißt, du siehst den Jumpscare kommen. So, du kannst dich drauf vorbereiten und dann kriegt er dich trotzdem, weil halt nochmal das Soundsetting halt hochgedreht wurde. Bei dem Ding ist es halt, du erwartest die ganze Zeit, dass was kommt. Es kommt halt nichts. So, der spielt die ganze Zeit damit halt so. Und wenn es dann kommt, ist es halt dadurch irgendwie nochmal erschreckender, obwohl du auch weißt, natürlich musste nochmal sowas passieren. Und das funktioniert für mich halt extrem gut bei dem Film.
Ja. Also, und der hat auch so schöne Szenen, wo er es schafft, so eine, so eine Spannung so krass aufrecht zu halten, dass du echt minutenlang da irgendwie Zähne knirschen sitzt. Ich sag jetzt mal nur, ohne da Details zu nennen, aber halt eben in der Wand am Ende. So, ja. Ne? Das ist halt so spannend und so unangenehm und so gruselig einfach. Das ist richtig, richtig stark. Und auch da eben, da passiert ja eigentlich erstmal gar nichts, aber allein die Vorstellung und ne, du weißt so, was da gerade um ihn rum passiert, das ist so peak gruselig, fand ich halt auch. Also es hat mich kein Film dieses Jahr auf dem Filmfest oder von der Auswahl des Filmfests wirklich in Sachen Horror so überzeugt wie der hier tatsächlich. Also Come True hatte ich auch ein paar Momente gehabt, aber auf irgendeiner anderen Art nochmal. Mhm. Aber das hier war wirklich nochmal runtergebrochen, einfach wirklich nochmal so ein schöner Grusel, ja.
Ja, und gerade wenn ich dann halt so das Gefühl habe, ich als Zuschauer will wirklich nicht mit dem jetzt gerade tauschen. Ich hätte da keinen Bock, in dem Haus zu sein. Und allein diese Wandszene, die du halt, also da hätte ich erst recht keinen Bock drauf gehabt. Also da hätte ich gesagt, nee, ich gehe jetzt, ja, dann bin ich halt in dem Raum eingeschossen, mir egal, was soll's. So.
Ja. Ja. Geh ich halt komplett mit und wie gesagt, vergesst bloß dieses Saw-Vergleich. Das ist halt kompletter Bullshit. Ich weiß, wie gesagt, nur weil jemand an der Kette hängt, ist es jetzt kein Saw-Film. Also da war ich wirklich ein bisschen schockiert. Ansonsten, ich glaube, von uns beiden Empfehlung, Daumen hoch, also das Ding gerne auf die Watchlist setzen. Leider auch hier noch keine Info für den Deutschland-Release. Hoffe ich, dass er kommt. Ich hoffe, dass sich ihn irgendwer schnappt, weil der hat es verdient, auf jeden Fall. Und den Danny McCarthy, den kann man sich auf jeden Fall schon mal auf die Beobachtungsliste setzen. Also, wenn der als Debüt schon so ein Ding abliefert, da kommt auf jeden Fall, glaube ich, noch was. Ja, Kavit, gerne gucken.
Das war ein bisschen schade, weil durch die Pandemie-Geschichte ist es ja meistens, also normalerweise ist es ja beim Fantasy-Filmfest so, dass die halt ganz gerne mal Regisseure oder halt Leute vom Film halt einladen. Er wäre zum Beispiel, glaube ich, auch gekommen. Den hätte ich super gerne interviewt zu dem Film. Ging jetzt natürlich leider nicht, ne?
Klar. Aber ich meine, vielleicht kann man ja irgendwie an die Kontaktdaten kommen über das Filmfest und mal ein Follow-up machen. Weil ich glaube, gerade so ein Typ halt, der jetzt hier sein Regiedebüt abliefert, der freut sich halt über jeden Zuspruch irgendwie. Ja. Oder bei jeder Möglichkeit. Glaube ich halt auch. Interessanter Typ bestimmt. Der hier echt so ein Brett abliefert. Oder zumindest auf jeden Fall einen sehr, sehr interessanten Film als Debüt. Wir bleiben bei Grusel oder versuchter Grusel, gemischt mit Öko-Horror. Ich habe Gaia gesehen. Auch den hast du dir ausgespart. Und ich kann dir sagen, Ronny, gute Entscheidung.
Das wusste ich
Gaia,
schon.
Gaia, ein Film aus Südafrika, tendenziell natürlich super spannend. Immer schön, Filme auch mal aus Regionen eben zu sehen, die man nicht so oft vertreten hat. Und die Prämisse, eine Überwachungsmission im südafrikanischen Urwald geht gewaltig schief, als Park-Rangerin Gaby in eine Falle schwer verletzt wird und der Funkkontakt zu ihrem Kollegen plötzlich abbricht. Mit letzter Kraft kann sie sich in eine kleine Hütte retten. Dort macht sie bald die Bekanntschaft mit Barrent und seinem Sohn Stefan, die als Aussteiger ein karges, durchritualisiertes Leben im Einklang mit der Natur führen. Regie geführt Jacob Bauer und der Film war leider wirklich stinklangweilig. Mein Gott, war der langweilig. Der Film ist im Grunde wer das Videospiel kennt für die PlayStation, Last of Us, eine Last of Us Fanfiction. Also so stelle ich mir einen Last of Us Fanfilm vor, wenn ich ihn irgendwie auf YouTube for free gucken könnte. Okay, sieht ein bisschen besser aus, zugegebenermaßen. Schlecht aus in Teilen nicht. Auch ein paar Masken und so und Creature-Kostüme waren nett. Aber es ist wirklich das. Also, es geht halt hier um einen Typ, der war halt früher Wissenschaftler, hat sich jetzt gegen die Wissenschaft verschrieben und macht jetzt seinen eigenen Kult im Wald eben mit seinem Sohn. Der Sohn kennt auch die moderne Welt gar nicht, weil er da geboren ist. Und er erzählt natürlich irgendwie auch nur wie so ein Kult eben, ne, hier, glaub nicht an die moderne Welt und wir brauchen nur das hier und vergiss das alles. Und sie stolpert da halt rein, sie kommt natürlich aus der modernen Welt. Und ihr Kollege wird auch direkt am Anfang des Films schon, kommt abhanden, sage ich jetzt mal, ohne darauf einzugehen. Und dann lernt man erst diese beiden da kennen, die halt eben einfach schon super weird sind, machen zwar erst einen ganz netten Eindruck, aber du merkst schon irgendwie, so ganz knusper sind die eben nicht. Und dann kommt eben noch schnell raus, dass bei Nacht eben diese Pilzmenschen angreifen, denn in diesen Wäldern hat anscheinend irgendwie eine Art Fungus die Menschen befallen und verwandelt sie in so Pilzmonster. Und die sehen halt eins zu eins auch vom Design aus wie diese Klicker aus Last of Us eben mit so einem aufgewucherten Pilzkopf. Die schreien genauso, die Schreie klingen genau gleich. Da haben sie wahrscheinlich sogar die Soundspur abgerippt. Nee, Quatsch, werden sie nicht gemacht haben, aber es klingt wirklich genau ähnlich. Und verhalten sich auch genauso, ne? Also die reagieren auf Laute, die sind blind. Ähnlich wie in Quiet Place quasi, die reagieren auf Geräusche. Das heißt, sobald die kommen, müssen sich alle ruhig verhalten. Dann wird ein bisschen gekämpft gegen die. Und das That's It quasi erstmal für so die fast die ersten 80 Minuten. Es wird viel gelabert, es gibt ein paar Pilzmonster und ein, zwei gute Practical Effects eben bei der ganzen Sache, wenn die sich verwandeln und so und denen dann irgendwie die Pilze aus den Augen wachsen. Das ist schon ganz nett. Aber jetzt gut, holt jetzt auch keinen hinterm Ofen hervor. Ansonsten eben, wie hat die Story, geht es einfach darum, sie bringt dem Sohn, will dem Sohn so ein bisschen die moderne Welt beibringen. Guck mal hier übrigens, ich habe hier ein Smartphone, kennst du das? Und er so, oh nee, kenne ich nicht. Und freunden sich so ein bisschen an. Dem Vater gefällt das natürlich überhaupt nicht, weil der natürlich komplett der modernen Welt entsagt. Zerschmettert auch irgendwie dann ihr Smartphone. Das einzige Kommunikationsmittel natürlich nach außen, klar. Und so spitzt sich das immer wieder zu. Und du merkst so langsam irgendwann so, ah, okay, der Typ hat auf jeden Fall einen Sockenschuss. Und ja, das wird nicht irgendwie nicht gut enden. Und das Finale verrate ich natürlich jetzt irgendwie nicht, aber ey, die Endpointe hier ist auch halt, ne, so wie gesagt, es ist halt so Öko-Horror, soll halt wie eine Message haben, so nach dem Motto, du, ihr, böse Welt, macht alles kaputt. Es ist alles so plakativ. Es ist alles super plakativ und es ist einfach, es passiert in diesem Film nichts. Und leider eben nicht so positiv, jetzt vielleicht bei einem SEO-Bock, der dann trotzdem irgendwelche coolen Fragen aufwirft. So-Bock, Entschuldigung. Und andere Beispiele, die wir eben auch schon hatten. Du kannst ja trotzdem auch eine ruhige Geschichte erzählen, wie auch in Voice of Silence, mit ruhigen Momenten, mit Dialogen, mit klugen Mimiken, Gestiken und so weiter. Und der Film macht das aber halt komplett einfach nicht. Der weiß nicht, wie er sich inszeniert, der ist einfach boring geschrieben und ja, er hat wirklich kaum Inhalt einfach und wie gesagt, wenn du halt irgendwie so eine Message ausspielen willst, die dir irgendwie wichtig ist, dann musst du auch was zu erzählen haben und da kannst du nicht am Ende so eine, auch hier wieder ähnlich wie bei Come True, so eine Pointe am Ende machen und sagen, ha, das war jetzt irgendwie unser großer mahnender Zeigefinger. Das funktioniert halt einfach nicht. Und so ein Film ist Gaia halt leider, von daher, ja, von mir keine Empfehlung, kann man sich wirklich schenken. Spielt lieber Last of Us, der ist der bessere Gaia auf jeden Fall. Deswegen hier der südafrikanische Beitrag, wirklich kein Stern und erscheint am 24. September bei Leonine in Deutschland. Wer trotzdem Interesse hat, schaut gerne rein, aber da kann ich wirklich nur von abraten leider. Deswegen springen wir lieber direkt auch weiter zu einem Film, den ich sehr gern gesehen habe, leider nicht geschafft. Kandisha, ein Film von Alexandre Bustillo und Julien Maury, die beiden Regisseure von Inside, Leatherface, Livid und vielen anderen tollen französischen Filmen, Among the Living, gut, der war so, geht so. Aber auf jeden Fall ein interessantes Regie-Duo, natürlich gerade durch Inside berühmt geworden aus der French Terror-Welle damals, dem French Extremism. Und die beiden jetzt hier mit dem neuen Film. Ronny, erzählt uns von Kandisha.
Genau, die Prämisse ist, Amélie, Bitou und Morania vertreiben sich den Sommer in Paris, Banlieue, ich spreche es immer falsch aus, mit Sprayen, Dance, Battles und Joints. Geil. Die drei abgebrühten Mädels sind nicht auf den Bund gefallen und würden füreinander alles tun. Bei einem ihrer Streifzüge durch die Nacht entdeckt Amélie unter einem abgeblätterten Tapete das Wort Kandisha. Moyana kennt die alte marokkanische Spukgeschichte über den Geist einer schönen Frau, der als rachelüsterner Dämon über Männer richtet. Natürlich machen sich die Freunde über die verstaubte Legende lustig.
Natürlich.
Was ein Fehler war. so viel sei schon mal gesagt.
Also ich kann direkt sagen, ich hatte so ein bisschen, als ich die Prämisse gelesen habe, ich hatte halt so Candyman, Bloody Mary-Vibes so ein bisschen in die Richtung. Also diese marokkanische Legende gibt es ja wohl wirklich über diese Kandisha. Ja. Aber ja, was bietet der Film?
Also es ist tatsächlich auch so ein bisschen so die Frau in Weiß halt. Das wird auch im Film angesprochen, dass halt jede Kultur so ihre Frau in Weiß-Legende halt hat. Und das ist halt in Marokko halt eben Kandisha. Ist aber tatsächlich die Überraschung des gesamten Filmfests für mich gewesen. Okay. Halt. Also der ist richtig, richtig gut. Der ist von der Aufmachung, musst du dir so vorstellen, ich weiß nicht, ob du auf Netflix den Mortel Sterbliche kennst. Das ist so eine Serie, die geht auch nur so sechs Episoden.
Nee, nicht gesehen.
Zumindestens aber sowas wie Die Wütenden von ich weiß, komme jetzt nicht auf den französischen Titel, von der Aufmachung her. Also du hast halt auch wieder diese Pariser, wir nennen es mal, Gebiet, wo halt eben mehr so die sozial Schwachen halt leben. Ja. Sehr authentisch gehalten. Das ist auch super gespielt von den drei Damen. Also ich habe lange Zeit gar nicht begriffen, wer ist denn jetzt eigentlich hier die Hauptcharaktere. Das wird auch recht lange tatsächlich so ein bisschen hinterm Berg gehalten. Und das geht dann halt darum, dass eine von denen von ihrem Ex-Freund fast vergewaltigt wird. Und sie dann aber, also sie wird halt zusammengeschlagen halt und fängt dann an, aber halt diesen Geist oder diesen Dämon Kandisha halt dazu zu beschwören. Sie glauben natürlich alle nicht so richtig dran, aber dadurch, dass sie halt eben wütend war und das mit ihrem Blut auch so ein bisschen untermalt hat, ruft sie diesen Dämon halt. Und der fängt dann natürlich an, halt alle Männer so in ihrem Umkreis umzubringen.
Wie beschwört man Kandisha?
Na, sie malt halt im Endeffekt mit ihrem Blut halt ein Pentagramm halt und sagt halt, glaube ich, 5-mal hintereinander Kandisha.
Okay. Ja.
Das ist halt auch so ein bisschen das, wo nicht so ganz klar wird, wie beschwört man ihn jetzt und wie kriegt man ihn halt wieder los, weil halt auch nirgendwo so richtig steht halt, was man jetzt genau tun muss. Also die eine Freundin erzählt hat, ja, du sagst halt wie Candyman oder beziehungsweise Bloody Mary das halt irgendwie 5-mal. Die Zahl wird auch nirgendwo genannt. Und dann passiert das schon irgendwie. Und er fängt halt relativ harmlos an, was das Blutige angeht, aber der wird halt immer splatteriger und goriger. Also es ist Wahnsinn. Da gibt's dann irgendwann so Szenen, wo Leute auseinandergerissen werden vor laufender Kamera und du denkst, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also auch, dass du nicht wirklich den Effekt halt siehst, halt, also diesen Practical-Effekt. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob CGI ist oder ob sie halt tatsächlich da Puppen halt mitgebaut haben. Und das ist halt auch das, was ich so cool an dem Film finde, dass du halt diese Authentizität die ganze Zeit hast. Also diese Welt ist halt tatsächlich glaubhaft. Okay. So. Du hast zwar dieses Übernatürliche mit diesem Dämon und trotzdem könnte sich das so aber abspielen in Paris. Weil halt du hast halt diese Slums jetzt mal in dem Fall. Du hast halt diese drei Charaktere, die halt wie echt wirken. Also auch die Gespräche, die sie halt führen, sind vollkommen glaubbar, die Monologe. Und der ist relativ straightforward, der bietet halt wenig Überraschung, das ist halt vielleicht auch nochmal so ein Kritikpunkt, aber das fand ich nicht mal schlimm, sondern ich wollte das halt tatsächlich sehen, wie wären sie jetzt Herr dieser Lage und nicht, dass es dann nochmal so einen tollen Twist am Ende halt gibt. Und ich mochte tatsächlich so die letzte Einstellung vom Film halt, also weil es wird dann halt gesagt quasi, dass Kandisha, dieser Dämon, immer das Aussehen des Letzten annimmt, der sie beschworen hat und dann wieder verjagt hat sozusagen. So, möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, kann sich der Zuhörer dann sein Teil denken, wo es hinausläuft. Ja. Aber der ist wirklich gut gewesen. Also, da waren auch nicht viele im Kino, was ich ein bisschen schade fand tatsächlich. Also auch die vom Fantasy Filmfest hätten sich da noch mehr Leute gewünscht.
Wundert mich halt eben, weil Inside gerade meistens immer dann der als Genre gesetzt gilt und der fiel ja dann immer.
Ich glaube, die haben zu wenig damit geworben tatsächlich. Ja. Und es gab ja auch keinen Trailer und nichts dazu. Du hattest ja nur eigentlich ein Bild auf der Seite gehabt. Ich hatte auch mal nach Trailern geguckt. Sieht halt gerade noch schlecht aus. Der muss wohl relativ frisch gerade auch noch sein. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo der in Frankreich halt schon gelaufen ist auf irgendwelchen
Festivals. Der lief letztes Jahr schon in Frankreich, ja.
Aber ansonsten, also Spitze kann ich nur empfehlen, wenn der dann irgendwann mal hier kommt, also sollte man definitiv zugreifen.
Ja, krass. Ja, den hätte ich echt gern gesehen. Weil, wie gesagt, also klar, die beiden sind auch so ein bisschen Hit and Miss, aber allein Inside, Livid mag ich auch. Der Leatherface war halt so lala und wie hatte Among the Living. Also die sind ein bisschen Hit and Miss, aber ich mag die beiden als Regie-Duo schon gerne. Die haben schon gute Ideen. Die sind auch handwerklich eigentlich immer fit. Und ja, klingt gut. Also klingt ja echt wie ein bisschen so der feministische Candyman quasi, ne? So ein bisschen.
Ja, tatsächlich. Das ist halt auch sowas, was du denen halt schön abnimmst. Ich finde, das ist halt nicht aufgezwungen, dass die jetzt irgendwie mega feministisch sein müssen oder sonst irgendwas. Das ist halt einfach relativ natürlich und du würdest dich halt auch nicht mit denen anlegen. Gleichzeitig willst du mit den Personen befreundet sein, weil sie irgendwo doch ganz cool sind.
Außer mit Kandisha. Außer beschwörst sie halt, ja. Nee, okay, cool. Sehr, sehr, sehr cool. Also den habe ich auf jeden Fall auf der Watchlist. Den will ich auf jeden Fall noch sehen. Bin ich echt gespannt. Kandisha, wie gesagt, noch keine Info zum Release. Aber auch hier bin ich mir relativ sicher, dass der seinen deutschen Release finden wird. Kommen wir doch mal zu einer Sache, ein bisschen was Lustiges zumindest. Mal ein bisschen neben dem ganzen Gekröse und Spuk und Co. Mal eine Sache, ein Film, den ich sehr sympathisch fand, The Paper Tigers. Ein Crowdfunding-Projekt tatsächlich. Ja, es geht um drei Männer im mittleren Alter, die glorreichen Tage hinter sich haben. Und die Wege der drei haben sich eben, also sie haben sich aus den Augen verloren über die Zeit. Eben sind es wie Väter und eben haben sich aus ihrer Freundschaft der Kindertage entfremdet. Aber der Meister stirbt und die drei werden wieder vereint. Und für Danny, Hing und Jim sind die Zeiten eben von Adlerkralle und Drachenfaust vorbei. Und heute bestimmt eher Arthritis, Scheidungsprobleme und Übergewicht ihren Alltag. Doch der Funke des Ehrenkodex erwacht wieder, als gemunkelt wird, dass Master Choing gar nicht an einem Herzinfarkt starb, wie sie erst vermuteten, sondern mit den sogenannten Poison Fingers getötet wurde, eine Technik, die nur äußerst wenige aus dem Kung-Fu-Olymp beherrschen. Und ja, die drei müssen jetzt hier zusammenraufen, um zu schauen, ist ihr alter Meister vielleicht tatsächlich einem Verbrechen zum Opfer gefallen? Und ja, ist so ein bisschen, es ist nicht so unter der Gürtellinie wie Beverly Hills Ninja, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, also drei ehemalige beste Freunde, die als Kind eben Kung-Fu trainiert haben, schließen sich nochmal zusammen, um aufzuklären, ob ihr alter Meister eines natürlichen Todes gestorben ist oder nicht. Und die müssen eben feststellen, wie schon gehört, sie sind eben nicht mehr so die fitten, jungen, dynamischen Kämpfer, sondern eher die fetten, alten, undynamischen Büroarbeiter, die jetzt eben nochmal anfangen, da irgendwie teilweise Kung-Fu zu machen und sich aber dabei mal eben eine Leistenzerrung holen oder eben außer Atem kommen und sich lieber einen Cheeseburger reinziehen, als noch geil zu kämpfen. Und ich fand den wirklich, wie gesagt, unheimlich sympathisch, den Film. Der hat, ich fand die drei Hauptcharaktere, die Darsteller fand ich super. Die haben eine tolle Dynamik, es gibt tolle Gags. Es gibt natürlich viel Slapstick-Humor, so, wenn sie halt irgendwie jemanden verfolgen und zusammenbrechen, schwitzend und keuchend irgendwie. Das ist halt schon klischeehaft natürlich auch, aber es funktioniert gut. Es ist schon lustig, weil die drei es auch gut machen. Dazu kommt, dass er hin und wieder auch tatsächlich auch mal Ernsttöne aufgreift. Es gibt schöne Zwiegespräche, auch gerade eben über dieses Thema Altwerden, ne, und was man so im Leben eigentlich will und so weiter. Das funktioniert, fand ich, auch sehr, sehr gut. Das ist sehr sympathisch und er blödelt halt jetzt nicht irgendwie durch und so. Also es ist jetzt kein Ace Ventura oder so, sondern es gibt eben immer wieder mal guten eingespielten Humor, aber dann auch mal wieder wirklich Ernsthaftigkeit ein bisschen. Ich glaube, der größte Kritikpunkt, den ich habe bei dem Film, er ist zu lang.
Ja.
Er zieht sich echt ein bisschen hin, so er dauert eine Stunde 50, so knapp. Der ist ein bisschen lang. Der hätte ruhig knackiger sein dürfen, weil diese Jagd eben nach der Wahrheit, die dauert eigentlich auch gar nicht so lange. Die halten sich dann sehr oft auf mit Dingen. Es gibt natürlich coole Szenen wie die in diesem leeren Schwimmbad da, die ist cool, wo sie gegen diese junge Kämpfertruppe antreten und so. Aber es gibt auch irgendwie Dinge, wo sie dann nochmal in diesem Dojo sind. Klar, der Trainer ist cool, dieser Prolo-Trainer da irgendwie. Der hat mich ein bisschen an diesen Rex Van Do aus Napoleon Dynamite erinnert, mit seiner ja. Ami-Hose. So, das ist alles cool, aber er zieht so manche Szenen ein bisschen lang hin und er braucht dann wirklich doch lange, um dieses Ganze aufzulösen, obwohl die Story eigentlich auch wirklich knackiger erzählt werden kann, weil es eigentlich gar nicht so viel hergibt, ihre kleine Reise da. Das ist, glaube ich, mein größter Kritikpunkt. Er ist ein bisschen zäh, aber ey, wirklich, für so ein Kickstarter-Ding selbst finanziert alles und selbst irgendwie mit Liebe gedreht, das spürst du, finde ich, schon. Und auch wenn du jetzt hier eben kein Martial Arts jetzt in einer Art von einem alten Jackie Chan erwarten kannst oder auch jetzt irgendwie kein da steckt jetzt kein The Raid drin und da steckt auch kein Night Comes For Us drin. Ja, also erwartet jetzt keine ellenlangen, geilen Performances hier. Es geht wirklich natürlich irgendwie um die Charaktere, um den Humor und so. Ein bisschen konfus drin, aber meistens eben kombiniert natürlich auch mit Klamauk dabei. Ja, was sagst du? Wie hat dir gefallen?
Also ich fand den auch mega sympathisch. Der hatte halt viel Herz. Natürlich zündet nicht jeder Witz, das muss man leider sagen. Ja. Aber trotzdem war das schon schön. Also ich mochte zum Beispiel die Figur des Carters, dieser Dojo-Besitzer halt, die mochte ich halt sehr, weil das ist halt ein Ami, der die ganze Zeit so irgendwie in der chinesischen Kultur verankert wird und dann jedes Mal irgendwelche Glückskeks-Sprüche da um sich haut, die in Chinesisch dann raushaut und die sich immer denken, was hat er jetzt gerade gesagt? Das ist halt mega witzig. Aber gebe ich dir auch, der ist zu lang. Gerade was mir auch so ein bisschen zu kurz gekommen ist halt, es wird immer wieder darauf eingegangen, warum die sich damals getrennt haben, aber es wird nie so richtig erzählt. Ja. Also es gibt da mal so diesen Punkt, wo gesagt wird, ja, das und das ist halt passiert, deswegen ist das und das passiert. Und dann wird aber nie wieder drauf eingegangen halt so. Das finde ich halt ein bisschen schade. Also sie raufen sich dann halt zusammen, um halt, sag ich mal, den Mörder halt dingfest zu machen. Aber das war es dann halt auch so. Also du merkst, so ganz rund ist er dann nicht, was die Story angeht, aber das verzeih ich ihm, weil es halt eben dadurch, dass es ein Kickstarter-Ding ist und dass der halt auch so viel Herz hat, irgendwo einfach Spaß macht. Also ich habe den dreien auch gerne zugeguckt, halt, wie die da durch die Stadt gehen und versuchen, sich dann nochmal irgendwie zu beweisen.
Ja, genau. Also das ist wirklich die Kernstärke ist, glaube ich, echt dieses Herz, was er hat. Einfach, das merkst du, dass die Spaß hatten, dass das irgendwie, ja klar, du hast auch so ein bisschen natürlich so alte Karate-Kid-Vibes so ein bisschen, ne? Wenn die da als Kind, wenn du so Flashbacks siehst, wie die als Kind da auf diesen Eimern stehen und balancieren müssen und so. Du hast ja diese typischen Dojo-Momente. Das ist halt irgendwie cool. Das hat so leichte Flashbacks an so 80s, 90s Filme aus dem Bereich. Aber ja, ich gebe dir recht, nicht jeder Gag zündet so, manche Sachen übertreiben sie halt auch oder sage ich, da ziehen sie zu sehr in die Länge, dadurch streckt sich auch der Film. Das hätte man einfach, also da merkst du einfach natürlich, klar, es ist halt jetzt kein, es war halt jetzt auch kein sehr erfahrener Regisseur dran, so, da fehlen auch mal ein bisschen der Feinschliff beim Editing und so, aber trotzdem, auf jeden Fall, ein Film mit Herz, ein Film, der so ein bisschen alte Nostalgiegefühle, auch so Cobra Kid, ne, Netflix gerade so in die Richtung geht, was so den Humor angeht und das, die Verbindung von Kampf und Humor. Und da hat er echt das Herz im richtigen Fleck so. Und der hat gute Momente und hat spaßige Momente und wie gesagt, auch so ein bisschen Tiefgang, wenn auch ein bisschen zu lang gezogen, aber kann man echt machen. Sehr, sehr herzlicher Film, auf jeden Fall. Auch leider noch keinen Release in Deutschland, aber auch hier einfach Augen offen halten, glaube ich auch, dass der es hierhin schafft. Ein Film, den ich auch wünsche, dass er es nach Deutschland schafft und ich auch da eigentlich keine Bedenken habe, ist ein Film, den habe ich gesehen, der heißt Jacob's Wife und ich war allein schon hooked wegen zwei Dingen. A, Barbara Crampton spielt die Hauptrolle, Barbara Crampton natürlich absolute Horror-Queen von Reanimator über From Beyond bis hin zu Indie-Moderne. Immer noch am Start im Genre und immer gern gesehen. Und zudem ist es der neue Film von Travis Stevens, der hat diesen Girl on the Third Floor gemacht, den ich nicht gut fand, aber auch nicht scheiße. Der hatte gute Ideen, der hatte nette Spielereien, der war sich nicht zu blöd, auch irgendwie mal einfach irgendwie was Ekliges zu machen, was du jetzt irgendwie dem Film nicht zugetraut hättest. Und deswegen, ich war interessiert auf jeden Fall, was er jetzt hier eben macht mit seinem zweiten Film. Und ja, er hat eine Vampir-Romanze oder beziehungsweise, sagen wir mal, Vampir-Paar-Therapie geschrieben. Denn es geht darum, während Provinzpfarrer Jacob von der Kanzel, das ist ein komisches Wort, das kann nicht stimmen. Das kommt davon, wenn man sich Inhaltsangaben von Fantasy Filmfest kopiert. Gruß geht raus. Jedenfalls, ich fasse es einfach selber kurz zusammen. Der Provinzpfarrer Jacob hat eine Frau, gespielt von Barbara Crampton, Anne, und die beiden leben eben seit 30 Jahren zusammen. Wie es so ist, die Ehe liegt halt ein bisschen brach, es gibt keine wirkliche Freude mehr, die machen nur noch so ihr Alltagsgeschehen, gibt keine Liebelei mehr und alles ist halt so ein bisschen eingeschlafen. Anne wird von einer Vampirin, einer Mastress gebissen, gespielt von Bonnie Ahrens, Mulholland Drive, Drag Me to Hell und Co. Sehr, sehr cool, mit altem an Nosferatu erinnernden Vampirkostüm, so richtig, richtig oldschool. Und ja, dieser Biss verwandelt sie ebenfalls in einen Vampir und sie verspürt plötzlich neuen Lebensdurst, um es wortwörtlich zu nehmen. Und ja, sie blüht halt auf und macht nur noch Dinge und frisst halt Leute, denn sie merkt plötzlich, sie braucht plötzlich Blut zum Überleben. Und ja, dieses Ereignis treibt plötzlich aus unerwarteten Gründen diese Ehe wieder an, denn natürlich Jacob als Pfarrer muss natürlich eigentlich das Böse bekämpfen, aber gleichzeitig, es ist nun mal seine Frau und was soll er machen? Und so entspinnt sich dann so ein Spiel zwischen den beiden und gleichzeitig natürlich auch der Umwelt, die langsam mitbekommen, was da irgendwas nicht stimmt. Und ein wirklich spaßiges Ding. Das war der Festivalfilm. Der ist sich für nichts zu blöd, der ist albern, aber gleichzeitig trotzdem dass er dieses Beziehung zwischen diesen beiden Figuren so ernst nimmt, fand ich herausragend, wirklich. Der nimmt wirklich dieses Ding, dieses alternde Ehepaar, was sich irgendwie wieder kennenlernen muss, super ernst in diesem ganzen Klamauk zwischen Vampir-Splatter, da wird wirklich gesplattert, Gekröse und Mastress und hier CM Punk, der in seinem alten Film Girl on the Third Floor die Hauptrolle gespielt hat, spielt hier einen Kleinstadt-Cop, die natürlich irgendwie auf die Schliche langsam kommen. Und zwischen all dem, diesem Gekröse und der Albernheit, nimmt er aber diese Beziehung zwischen denen trotzdem ernst und erzählt eine wirkliche, echte Liebesbeziehung. Und das fand ich richtig toll, dass der Film das ernst nimmt, dass er nicht nur abdriftet in eben so blutigen Spaß. Und das hat wirklich gut funktioniert. Da war ich wirklich überrascht.
Das hat mich ein bisschen geärgert, dass ich den nicht geschafft habe. Ich musste halt meinen Zug kriegen. Der kam halt relativ spät in Hamburg. Und danach hätte ich halt einfach keinen Zug mehr gekriegt. Dann hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, in Hamburg übernachten müssen, vor dem Savoy. Das hat mich echt ein bisschen angekotzt, weil ich habe dann auch bei euch vom Genre geschehen halt die Zusammenfassung gehört gehabt und ich hatte eigentlich schon richtig Bock auf den gehabt, so. Gerade weil ich halt auch, wir wollten natürlich wieder CM Punk halt im Kino sehen halt, weil ich habe seine Wrestling-Karriere mitgenommen, dann nimmt man auch mal die Filme von ihm mit, obwohl ich den Girl on the Third Floor jetzt auch nicht so mega geil fand und auch seine schauspielerische Leistung
ist nicht. Ist auch nicht der Beste, nee, klar.
Aber auf den hatte ich wirklich Bock. Und gerade weil das halt auch so ein, ich hatte schon gedacht, das wird bestimmt ein geiles Splatterfest, was sich nicht so ernst nimmt, aber irgendwo ein bisschen Herz hat, ne, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Und ja, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich ihn herkriege halt, ne?
Ja, genau. Also auch noch kein Startdatum jetzt in Deutschland irgendwie, aber wie gesagt, bin ich überzeugt davon, den holt sich jemand. Der ist wirklich gut. Der ist ein wirklich guter Film, ein guter Genrefilm. Macht halt auch aus nicht dem größten Budget wahrscheinlich das Beste. So, die Effekte sind gut, alles schön handgemacht. Und wie gesagt, vor allem, dass er sich neben dem ganzen blutigen Spaß wirklich auch um seine Charaktere kümmert. Barbara Crampton auch hier so als, weißt du, die Frau ist, wie du gerade sagst, wir haben es schon in Genre-Geschehen ja schon besprochen letzte Woche mal, weil wir den alle echt gut fanden. Und haben wir auch da gesagt, dass Barbara Crampton auch so ernst genommen wird. Weißt du, die Frau ist Ü60 so und trotzdem darf die halt diese richtig taffe Frau spielen, die so mitten im Leben steht. So, es wird nicht drauf, es ist nicht irgendwie, dass sie die alte Oma spielen muss hier irgendwie. So, nee, ist einfach immer noch so eine richtig weibliche Frau, die halt hier irgendwie neuen Lebensmut findet. So, mega, wirklich. Ist ein wirklich gutes Ding. Also natürlich, wie gesagt, in seiner Bubble so, natürlich ist er cheesy und ist er splatterig und ist er hat lustige Masken und so, und natürlich ist jetzt kein Hochglanzfilm, aber ich glaube, wer einen Film mit Barbara Crampton erwartet, der weiß ungefähr, was man kriegt. Und ja, wie gesagt, wenn der rauskommt, im Auge behalten, von mir absolut eine Empfehlung, Jacob's Wife, kann man echt nicht viel falsch mitmachen. Und jetzt bin ich gespannt, nämlich das ist so der Film, wo ich im Konsens gehört habe, das war wohl der auf dem Festival am meisten abgekackt ist, The Night heißt er, ein Film von Kurush Ahari und ist eine US-iranische Koproduktion, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Und ja, du hast den gesehen, den habe ich auch nicht sehen können. Was geht bei The Night, worum geht's und wie fandst du ihn?
Genau, also in The Night geht's um Babak, der hat starke Zahnschmerzen, die er den Abend über mit Alkohol zu ertränken versucht. Als Neda und er sich mit ihrem Baby endlich zu Babaks Bruder verabschieden oder von Babaks Bruder verabschieden und auf dem Heimweg machen, ist die Stimmung unter den Eheleuten schon reichlich angespannt. Dann spielt das GPS verrückt, sie fahren im Kreis, die Kleine beginnt zu schreien und Babak baut fast einen Unfall. Auf Nedas Drängen hin checken sie in ein nahegelegenes Hotel ein. Doch den ersehnten Schlaf wird ihnen die Nacht nicht bringen. Zu unheilvoll sind die Vorzeichen, zu bedrängend die unerklärlichen Ereignisse im Hotel, die der seltsam aus der Zeit gefallene Portier lakonisch kommentiert. Scheinbar hat sich ein Fluch auf das Paar gelegt, ein unendlicher Fiebertraum, aus dem es kein Entkommen gibt. So viel sei gesagt, es gibt ein Entkommen, nämlich indem man den Kinosaal verlässt. Ey, ohne Spaß, ne? Bei dem Film, da hatte ich auch am Anfang so mega Bock gehabt. Das war so ein bisschen, das ist bei mir jetzt tatsächlich dieser Come-True-Moment, der bei dir halt so kam. Ich hatte so mega Bock auf diesen Film und auch auf die Stimmung. Und der Film macht auch bis zur Mitte alles richtig. Und dann zerfällt der halt so vollkommen und macht auch so Sachen, wo ich genau weiß, warum er die Sachen macht, weil der Regisseur vielleicht zu einer Religion gehört, ich will jetzt keine Mutmaßen anstellen, und die da halt gewisse Sachen halt haben, die nicht so geil sind und die in diesem Film halt angesprochen werden. Denn es ist halt so, die zwei sind in diesem Hotel halt einfach gefangen, werden dann immer mal so ein paar bisschen bespukt von irgendwelchen Leuten. Das ist typische Sachen, es klopft an der Tür, keiner da, dann klopft es an der Tür, dann ist auf einmal ein kleines Kind da und so weiter und so fort. Das Kind taucht immer wieder auf, dann gibt es mal irgendwelche Schritte oben auf dem Dach und da ist natürlich keiner. Also es sind halt lauter solche Geschichten und sie kommen halt irgendwann aus diesem Hotel auch nicht mehr raus. Und es werden aber mal so Andeutungen gemacht, dass das wohl scheinbar mit irgendwelchen Sachen aus ihrer Vergangenheit zu tun hat, wo sie nicht ganz ehrlich waren. Und wie gesagt, bis zur Mitte geht das auch alles für mich vollkommen konträr. Aber das Problem ist halt, dass der danach halt einfach, also es interessiert dann fast schon gar nicht mehr so richtig irgendwie diese ganze Spukgeschichte. Es geht dann halt darum, also so ehrlich zueinander zu sein. Und auch diese Zahnschmerzen, die er beschrieben hat. Ich habe das nicht verstanden, warum die so wichtig sind. Also er hat die ganze Zeit Zahnschmerzen, aber es wird nie wirklich geklärt, warum und wie das halt aufgeklärt wird. Und das Schlimmste, was ich halt fand, war, am Anfang wird ein Bild gezeigt, wo die in das Hotel halt reingehen. Und da war mir sofort klar, okay, das wird die Schlussszene. So, also dieses Bild zeigt bestimmt das Schlussbild des Filmes. Überraschung, es ist so. Und das ärgert mich halt so ein bisschen, weil der halt wirklich eine gute Atmosphäre hat und auch die Schauspieler halt recht cool sind. Aber ab der Hälfte wird erstens der Hauptdarsteller mega unsympathisch. Also die Figur, die er spielt, wird halt mega unsympathisch, weil halt dann eben Entscheidungen getroffen werden, die halt seiner Figur anliegen, wo du dir dann sagst, okay, jetzt ist mir eigentlich scheißegal, ob der das hier noch übersteht oder nicht. Und du kriegst halt zu wenig Futter halt auch am Ende. Also du musst ja am Ende schon ein bisschen sehr viel zusammenreimen, tatsächlich, um das irgendwie überhaupt zu verstehen. Du verstehst halt auch nicht so richtig, warum tatsächlich diese ganze Geschichte stattfindet, weil nie vorher irgendwie gesagt wird, dass da irgendwelche übernatürlichen Sachen halt passieren oder dieses Hotel schon mal irgendwelche übernatürlichen Sachen halt hatte. Es ist halt einfach, die werden da reingeworfen und es wird ja kein Background großartig gegeben und dann lebt damit. Das ist halt ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Also ich habe auch tatsächlich so nach dem Film von vielen, die so sich so unterhalten haben, auch so den Tenor gehört, dass die halt mega enttäuscht waren.
Naja. Es gab ja diesen 32 Malazana Street oder sowas, gab es ja letztes Jahr, das dieses Jahr im Kino bei uns lief oder läuft. Dem hatte ich so ein bisschen, dachte in die Richtung geht das so ein bisschen, weil das ja auch wieder klassisch ist, so, ne, wie wo eingeschlossen, komm nicht raus. Da war es zumindest so, dass sie nicht raus konnten, weil tatsächlich, also da hat es eine Begründung gehabt, warum sie nicht ausziehen können. Hier ist es halt wieder diese Hotel-Location, aber so ein bisschen so von dem Grusel halt her, da hat es ein bisschen da, die mit dem Vergleich, hätte ich mir vorgestellt. Aber wenn du schon sagst, bei so einem Film, dass du selbst da quasi das Ende nicht so richtig zusammenreimst, beziehungsweise musst es zusammenreimen, das ist nicht ganz verständlich, ist, dachte ich hätte wirklich gedacht, dass das so ein straightforward haunted Film halt irgendwie von der Beschreibung her.
Ja, es macht er halt bis zur Mitte ungefähr und dann ist es halt so, dass du halt viel dir zusammen reimen musst, gerade halt was den Hauptcharakter angeht und seine Vergangenheit. Das ist halt, da werden immer nur so Andeutungen gemacht, aber das wird nie richtig ausgesprochen und das lässt dich halt auch als Zuschauer so unbefriedigend zurück, weil du dann halt auch siehst, wie seine Frau halt Sachen durchleidet und dann irgendwann mit der Wahrheit halt rausrückt und dir dann sagst, okay, das ist schlimm, aber vielleicht auch nicht so schlimm, gerade in der modernen Welt halt. Und dann siehst du halt der Hauptcharakter, dass der wiederum halt andere Entscheidungen trifft und dir denkst, ja gut, aber was ist denn jetzt? Hat er das nur gemacht? Hat er das nicht gemacht? Gebt mir mal irgendwas, mit was ich halt arbeiten kann, weil so ist es mir jetzt egal. Dann ist es mir wirklich egal, was mit ihm halt passiert. Ja, generell, es ist halt auch, du musst halt auch am Anfang ein bisschen auch die Prämisse wieder schlucken. Das ist halt wieder das Problem halt, weil sie fahren halt am Anfang halt von ihrem Bruder halt weg, kriegen aber die ganze Zeit das Angebot, dort einfach zu übernachten, weil die halt scheinbar relativ weit weg wohnen, so. Und dann streiten die sich halt auch im Auto die ganze Zeit und dann wird halt irgendwie gesagt, ja, warum fahren wir denn nicht einfach zurück, so, wenn es zu weit ist? So, ja, nö, habe ich jetzt keinen Bock und bla. Wo ich mir halt sage, warum hast du keinen Bock drauf, bei deinem Bruder zu übernachten, so.
Wird denn angedeutet, dass die irgendwie Stress haben, deswegen und nicht oder so, oder?
Es geht, also die scheinen irgendwie nicht mehr so richtig gut miteinander klarzukommen. Okay. Aber das wird halt nicht so richtig erzählt. Sie ist halt gerade irgendwie, sind die halt wieder Eltern geworden. Das Baby ist halt noch relativ jung. Aber die zicken sich halt die ganze Zeit schon immer so komisch an. So unterschwellige Aggressivität ist halt da. Aber es wird halt nie so richtig ausgesprochen, warum denn jetzt eigentlich?
Okay. Was meintest du am Anfang mit von wegen, du hast da so ein bisschen Ahnung, dass der Regisseur da vielleicht irgendwelche Subtexte einfließen lassen hat?
Also, um jetzt keine Mutmaßung anzustellen, ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht Muslime ist. Ich will es jetzt nicht, weiß ich nicht. Also ich habe nichts dazu gefunden
tatsächlich. Was würde denn dazu passen?
Zumindest, naja, also in dem, ich würde jetzt spoilern, wenn ich es halt sage, aber die Dame, der ihre Vergangenheit, was die halt gemacht hat, das geht halt gegen die muslimischen Grundglaubenssätze sozusagen. Und das wird halt als sehr, sehr schlimm dargestellt, was sie gemacht hat. Okay. Obwohl, also es gibt auch heute noch Debatten darüber, sage ich jetzt mal, die halt, wo es dann zwei Lager gibt, ob sie das jetzt nun machen können oder nicht. Aber ihre Sache wird halt schlimmer dargestellt als das, was er gemacht hat die ganze Zeit. So, er kriegt zwar am Ende so ein bisschen die Quittung dafür, zumindest kannst du dir das als Zuschauer denken, aber es wird nie laut ausgesprochen, dass was er gemacht hat, dass das schlimmer ist als das, was sie gemacht hat. Beziehungsweise wird es fast schon auf die gleiche Ebene gestellt. Und wenn du dir als Zuschauer das zusammendenkst, was er gemacht hat, ich weiß, ich rede jetzt sehr kryptisch, dann bin ich schon am Zweifeln und sage halt, nee, das, was er gemacht hat, ist tausendmal schlimmer als das, was sie gemacht hat. Und
du meinst, das wird im Film nur so dargestellt, weil es gegen die gegen den Glauben verstößt, so quasi.
Exakt, ja, das glaube ich, ja.
Aber dann wäre es aber in dem Sinne ja auch nicht. Also man kann ja sagen, irgendwie, es gibt ja auch natürlich die Form der Religionskritik. Das wäre es ja auch nicht. Ne? Das würde es ja dann eher bestärken, so dass das eben schlimm ist, weil man es auf diesem Glauben aufbaut.
Es wird halt auch nie ausgesprochen.
Okay, also der Film macht jetzt auch keinen Hink dann da drauf, sozusagen, das will ich damit kritisieren, dass das jetzt schlimm ist, nee.
Nee, das macht er eigentlich nicht. Also beziehungsweise dadurch, dass sie sich ja dem stellt, hat sie die Möglichkeit dann eigentlich zu entfliehen. Mhm. Also eigentlich kannst du schon sagen, dass das ist halt wie eine Befreiung halt ist, das auszusprechen, aber es wird halt gleichgestellt mit einer Sache, die halt viel, viel schlimmer halt ist. Okay. Und das finde ich halt irgendwo ein bisschen schwach. Also Religionskritik immer in allen Ehren. Sie wird halt auch nie wirklich ausgesprochen, dass es jetzt Religionskritik ist. Aber das ist mir halt einfach zu plump und zu wenig halt. Und es ist mir auch zu einseitig gedacht.
Mhm. Ja, verstehe. Ja, okay. Ja, schade, ey. Also, wie gesagt, das, da habe ich auch im Kanon so gehört, dass das wohl mit die größte Enttäuschung des Fests war, wohl bei den meisten, ja. Also, The Night von Kurosh Ahari. Wer möchte, ab dem 26. August kommt der schon bei Koch Media. Ich habe das Gefühl, nur die Filme, die irgendwie nicht so geil sind, kamen schon an den Release. Sollen wir lieber die Hochkaräter mal langsam ranziehen. Ja, aber trotzdem, wer den sehen möchte, Ende August in Deutschland erhältlich The Night.
Also wenn ich mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern darf, was ich so mitgekriegt habe tatsächlich von der Orga, vom Fantasy Filmfest, die haben es echt schwer, gerade Filme ranzukriegen. Ne? Gerade dadurch, dass jetzt durch die Pandemie diese ganzen Releases halt so schlimm passiert sind. So, die haben echt Probleme, Filme halt für ihr Festival jetzt halt ranzukriegen. Die haben sich jetzt natürlich wieder eine Liste für das Hauptfestival gemacht, was jetzt noch auskundschaften. Aber da hast du bei mehreren Sachen, wo dann eben Vorschläge gemacht wurden, schon gehört, weiß ich nicht, ob wir den kriegen. Nee, der ist schon weg. Ah, der kommt schon da und da raus, es ist zu spät. Mhm. Oder nee, das wird schon nichts. Es ist halt echt schwierig. Und wenn du dann auf sowas zurückgreifen musst, naja.
Ja, nee, klar. Also durch die Pandemie einmal sowieso, weil ja dann auch viele Sachen halt früher in Streaming und Heimkino gekommen sind. Einmal das natürlich. Und die Situation war ja die letzten Jahre immer schon nicht allzu einfach. Also es gibt natürlich mittlerweile sehr viele renommierte Festivals auf der Welt und viele Sachen sind mittlerweile irgendwie exklusiv und die kriegst du dann einfach nicht mehr, weil andere die besseren Beziehungen haben. Da haben wir hatten ja Fredi auch hier mal im Interview im Podcast und ich bin ja auch überhaupt mit dem Filmfest im regem Austausch. Das ist echt nicht einfach. Ja, deswegen absolut jetzt auch durch die Verschiebung, dass jetzt so viele Sachen jetzt schon so früh dann kommen, geschenkt, so wie gesagt. Ne? Die können froh sein, dass wir überhaupt so ein gutes Programm irgendwie dann doch am Ende des Tages hatten. Und ich weiß auch schon tatsächlich von ein, zwei Sachen jetzt vom Hauptfestival, die sie haben schon, das wird richtig gut. Also sie kriegen schon noch ihre Sachen, aber es wird schwieriger. Ja, es wird schwieriger. Ja, wir kommen so langsam Richtung Ende. Ich hätte jetzt noch einen Film, den wollte ich gerne auch noch dann mit reinnehmen. Den habe ich erst ganz frisch noch sehen können. Es lief quasi als Special Screening, nämlich A Quiet Place Part 2. Neben Conjuring so das Prominenteste eben auf dem Festival, das, was so ein bisschen auch die Leute natürlich so ein bisschen ziehen soll, läuft ja auch jetzt gerade regulär im Kino. Ja, will ich jetzt gar nicht auch zu viel drüber reden. Ich fand ihn gut. Ich fand auch den ersten gut, mit sehr vielen Abstrichen so. Was ich beim ersten schon kritisiert habe, kann ich beim zweiten kritisieren. Er hat wieder super viele Prämissenlöcher einfach, wo du sagen musst, das schlucke ich jetzt oder bin halt komplett raus. Durch diese ganze, mach keine Geräuschprämisse, hast du halt hier wieder Momente, wo ich mir denke so, beim ersten Teil, wer ihn gesehen hat, die laufen ja immer dann auf diesen Sandwegen, um wenig Geräusche zu machen. Im zweiten Teil geht es natürlich jetzt quasi, knüpft nahtlos an am ersten sie müssen sich jetzt quasi rausbewegen da aus ihrem Heim aufgrund der Geschehnisse des ersten Teils und sie kommen halt irgendwann zu dem Punkt, wo dann ihre Sandwege enden und dann wird ein riesen Drama draus gemacht, dass sie jetzt eben den Schritt machen müssen vom Sandweg runter aufs Laub, aufs laute, knirschende Laub und ich denke mir, du siehst diesen Shot, wie sie diesen Fuß auf das Laub setzt und dahinter ist eine Wiese, wo ich mir denke, was ist denn vielleicht leiser? Dieser scheiß Laubweg oder du gehst einfach einen Meter weiter auf die Wiese. Die ist sicherlich leiser, wenn du schon sowieso barfuß ganz halt läufst. Solche Sachen sind halt wieder drin. Da darf man sich halt nicht drüber aufregen. Wenn man sich an solchen Dingen halt aufzieht und leider fällt mir sowas immer auf, es tut mir leid, dann ist halt wieder so ein bisschen, wo du die ganze Zeit denkst, so, ach ja, komm. Solche Momente hat der Film halt wieder, ist genau wie beim ersten, über diese Dinge kann man stolpern, muss man nicht. Er hat erzählerisch mehr Tempo drauf, weil es eben mehr Szenen- und Location-Wechsel gibt. Der erste hat ja quasi komplett nur auf dem eigenen Hof da eben gespielt, mit Abstrichen. Und hier geht's jetzt wirklich so ein bisschen auf Reisen. Du hast zudem noch einen kurzen einen Pre-Plot, wo du einmal siehst, wie diese ganze Invasion dieser Wesen angefangen hat. Du hast quasi den Day-One-Moment quasi. Siehst du auch im Trailer eben, wo sie den Unfall im Auto baut. Das ist quasi das, was am allerersten Tag passiert ist, als diese Wesen auf die Erde gekommen sind irgendwie. Das hast du drin, das ist auch cool inszeniert. Und wie gesagt, du hast halt viel Tempo drin, du hast einige kleinere Härten drin. Die Wesen siehst du halt deutlich öfter jetzt, weil jetzt sind sie ja revealed, ne? Brauchst nicht mit deinem Berg halten. Das CGI ist okay, die sehen halt immer noch aus wie die Licker aus Resident Evil irgendwie, aber ist in Ordnung, gibt schöne Schreckmomente wieder mit denen und auch ein paar spannende Szenen. Die Charaktere handeln halt wieder strunzdoof. Da gibt's wieder so viele Alleingänge, wo ich mir halt denke, so muss halt nicht sein, aber klar, du könntest dich in dem Film halt auch wie immer, wie beim ersten auch, du könntest dich auch 25 Minuten in die Ecke setzen, die Fresse halten, aber das ist natürlich nicht spannend, deswegen gibt es eben wieder viele Szenen, wo jemand einen Alleingang startet und plötzlich ist die eine Figur weg, oh mein Gott, wir müssen sie suchen und hinterher und dadurch entstehen natürlich dann eben die spannenden Szenen, weil dann eben doch wieder irgendjemand über irgendeine Dose stolpert und dann gibt es halt wieder Geräusche und so weiter und so fort. Alles wie beim alten. Ich fand ihn aber tatsächlich vielleicht sogar einen Ticken besser sogar als den ersten, weil einfach mehr Dynamik drin ist, weil mehr Charaktere drin sind. Du hast zudem, hast du hier, wie heißt er denn?
Ja, von Peaky Blinders,
ja, meinst genau, du? Ja, genau, den neuen Bond-Antagonisten.
Ich komme jetzt auch gerade nicht auf den Namen.
Ich komme auch nicht auf seinen Namen. Der ist halt super, ist fast schon unterfordert hier einfach, der kann ja richtig was. Aber er hat trotzdem einen coolen Charakter. Und ansonsten kann vor allem hier die Millicent Simmons, die Tochter spielt, ja auch im ersten schon dabei war, die ja wirklich taubstumm ja auch ist, als Schauspielerin eben hier dabei ist wieder. Die macht das super, die rückt so ein bisschen in den Fokus, weil sie so ein bisschen der und Angelpunkt ist. Sie ist echt cool, es macht Spaß. Und ja, er hat echt ein paar spannende Szenen, er hat ein paar blutige Momente und ja, man darf sich halt wirklich nicht zu sehr an diesen Ungereimtheiten aufstoßen. Wer beim ersten schon Probleme hatte, wird beim zweiten auch Probleme haben. Ich hatte sie auch wieder, deswegen muss ich auch hier sagen, eben, er muss Abstriche machen. Aber vielleicht so als Gesamtwerk in der Dynamik, in der Location-Auswahl. Und eben einfach auch jetzt letztendlich durch die Location-Wechsel hast du auch einfach mehr Fluss drin, einfach so. Und deswegen kann man wieder gucken, wer den ersten mochte, wir den zweiten auch mögen, vielleicht sogar noch mehr lieben. Und ja, kann man auf jeden Fall machen. Läuft jetzt gerade im Kino, Quiet Place 2. Dann kommen wir nochmal zum Film, den wir beide gesehen haben. Du hast eben auch schon den Namen erwähnt und meintest schon, das war auf jeden Fall der Tag des Nicht-Feel-Goods. Und ja, auch über den haben wir schon letzte Woche im Genre-Geschehen gesprochen. Violation, ein Film über Rache auf eine ganz besondere Art und Weise. Die Prämisse: Miriam fährt mit ihrem Mann übers Wochenende aufs Land zu ihrer Schwester. Das Verhältnis der beiden Frauen ist angespannt. Auch aus Miriams Ehe ist völlig die Luft raus. Das Paar wechselt kaum ein Wort. Einzig von ihrem Schwager Dylan fühlt sie sich angenommen. Als ein feuchtfröhlicher Abend am Lagerfeuer mit ihm unerwartet aus dem Ruder läuft, bricht sich in der verletzten Miriam anschließend eine Wutbahn, für die es kein Zurück mehr gibt. Ein, ja, quasi Autorenfilm, die Madeline Sims-Fewer hat Regie geführt, zusammen mit Dusty Mancinelli, Regie-Duo. Aber die Madeline Sims-Fewer hat eben auch die Hauptrolle übernommen und auch das Buch geschrieben. Und ja, es ist quasi ein Rape-and-Revenge-Drama, aber eben mal doch anders ausgespielt, als man es eher gewohnt ist. Ja, also wir hatten in den letzten Jahren sowas wie Revenge gehabt, wir hatten sowas wie Nightingale gehabt. Violation geht auch hier quasi den moderneren Ansatz. Du merkst eben, es ist von einer Frau geschrieben. Es ist der feministischere Ansatz und das nicht aufgrund jetzt der Prämisse gemeint, wie jetzt in I Spit on Your Grave, dass die Frau möglichst hart irgendwie Rache nimmt, wobei das auch passiert, sondern es geht eher darum, dass eben vor allem hier in dem Film Dinge wie die Vergewaltigung zum Beispiel, die mutmaßliche Vergewaltigung, denn es geht ganz viel in diesem Film um eben Konsensfragen und um die Frage, aus welchem Blickwinkel man Dinge betrachtet. Sehr, sehr spannend, wenn auch natürlich, es bietet viel Potenzial für Zündstoff, sag ich mal, wie der Film Dinge angeht und sie erzählt. Aber vor allem eben ist der Film in der Darstellung dann eben, wenn es um diese sexuelle Gewalt geht, ist er sehr zurückhaltend. Er schlachtet halt Szenen nicht aus, er zeigt Dinge, Übergriffe nicht frontal und irgendwie in einer fast schon sexuellen oder erotischen Art, wie es leider auch viele Filme aus dem Franchise tun, sondern ja wirklich nur angedeutet mit kleinen Kameraschwenks und eher auch akustisch und hält sich eben auf dieser Ebene mehr zurück. Und ich muss halt sagen, der Film war sehr gut, er war sehr extrem in vielen Bereichen und ich fand halt, wie gesagt, er ist halt natürlich diskutabel, wie er sie ja sich positioniert. Ne? Also es geht halt eben darum, dass im Kern, nachdem ein sexueller Übergriff passiert ist, diese Frage aufkommt, beziehungsweise Diskussion aufkommt, der Mann sagt, hey, du wolltest das doch, du hast mir Anzeichen gegeben. Sie sagt, habe ich nicht, du Trottel. Und das wird gegeneinander gestellt. Was der Film aber halt hier interessanterweise macht, ist, er lässt trotzdem beiden Figuren den Raum, sich zu erklären quasi. Und das fand ich sowohl irgendwie spannend als auch unangenehm seltsam. Wie ging es dir da?
Ja, das ist genau das Gleiche bei mir. Also ich fand diesen Film richtig unangenehm. Also der war sehr interessant, sich anzugucken, auf jeden Fall. Und mir sind auch noch mal so ein paar Sachen aufgefallen, als ihr letzte Woche noch drüber gesprochen habt, gerade was Tino so angesprochen hatte mit ihrem scheinbaren Knacks, den sie wohl weg hat irgendwie, oder beziehungsweise, dass sie halt generell vielleicht nicht unbedingt der netteste Charakter ist, so im Hintergrund, dass sie halt eh schon immer wahrscheinlich so eine tief sitzende Wut hatte. Ich fand aber vor allen Dingen den Film stark und beängstigend an einer Stelle, wo es schon passiert ist und die diese Diskussion in der Laubhütte hatten oder in dieser Garage oder was ja. Das halt ist. Und da gab es halt den Moment, weil für mich war das von vornherein klar, okay, er hat sie jetzt vergewaltigt. Für mich hat sich auch diese Tonalität, dass sie halt sagt, don't stop, das ist wirklich so was, ich will das gerade nicht. Es ist nicht so dieses erotische don't stop, sondern dieses halt wirklich, ey, bitte hör auf damit. Ja. Und das war für mich von vornherein klar, es hat sich für mich so angehört, der Dude hat einfach Scheiße gebaut. Und dann erzählt er das halt also in dieser Garagenszene und sagt so, ja, aber du hast mal diese Zeichen gegeben und bla. Und dann gab es diesen kurzen Moment in meinem Kopf, wo ich mir dachte halt, ich wusste, der hat Mist gebaut. Ich wusste, es ist ein Schwein und so weiter. Und es gab trotzdem diesen kurzen Moment im Kopf, wo ich dachte, ja, lass ihn doch erstmal ausreden. So, lass uns erstmal gucken, was er zu sagen. Und in der Millisekunde, wo ich das gedacht habe, dachte ich schon, oh, Alter, das geht gerade gar nicht. Dass der mir halt wirklich gerade versucht, dieser Film aufzuzeigen, dass dieser Typ vielleicht doch irgendwo einen Punkt halt hat. Das geht echt nicht. Und für mich hat sich das tatsächlich dann so angefühlt, okay, so müssen sich tatsächlich vielleicht auch irgendwo Opfer fühlen halt von solchen Übergriffen.
Das ist der Punkt, ja.
Und allein deswegen fand ich diesen Film halt so wesentlich stark. Natürlich ist es auch die ganze Zeit im Film so, dass ja natürlich keiner so richtig Glauben schenkt, dass die Leute halt alle so ein bisschen abwehrend sind. Wie sie es letzten Endes umsetzt, ja, okay, darüber kann man sich streiten. Auch dann die Szene am Schluss halt, für was sie halt eben, ich sag mal, die Überreste unter anderem noch benutzt. Kann man auch immer alles noch so sagen, ja, muss das jetzt sein, bla, oder was will sie damit erreichen? Vielleicht ist sie ja wirklich ein bisschen psychopathisch veranlagt. Aber ich muss halt sagen, dass ich dem Film wenig Schwächen zugestehen kann. Also was mich eigentlich nur gestört hat, ist halt, dass es keine richtige Konfrontation mit ihrem Ehemann gab.
Ja,
das hat mich ein bisschen geärgert.
Das fällt komplett runter.
Ja, es bahnt sich die ganze Zeit an. Die haben die ganze Zeit Stress. Die haben krasse Eheprobleme. Und es gibt nur einen einzigen Moment, wo sie halt mal so ein bisschen ihn provoziert. Und was macht der Lappen? Der geht halt einfach. Ja. So, und da habe ich mir auch gedacht, was soll das so? Ich hätte es jetzt ganz gerne noch mal gehabt, dass sie ihn wirklich anplägt. Es gibt ja so eine ähnliche Szene dann später noch mal, wo sie halt einem Typen halt irgendwie die Meinung geigt hat und so richtig aus der Haus fährt. Das hätte ich mir ganz gerne mal noch mit dem Ehemann halt gewünscht. Weil du kriegst ja auch nie raus, wie geht denn das dann jetzt weiter mit den Zweien?
Dafür, dass damit der Film auch startet, dass sie quasi ja sich anschweigend zu diesem Haus hinfahren und der erstmal die ersten Minuten nur in diesem Auto sind, während die beiden halt nicht miteinander reden. Dafür, dass das damit eröffnet wird, spielt eben dann nachher genau die Beziehung der beiden eigentlich die nicht nur eine untergeordnete, sondern vielleicht gar keine Rolle mehr. Das ist halt schade, ja.
Ja. Ich fand's aber interessant, da gab's ja dann auch die Szene, wo sie ganz gerne mit ihm schlafen wollte, also die hatten halt auch schon seit Ewigkeiten keinen Sex mehr und so weiter. Und dann hat sie Bock gehabt, halt mit ihm wieder zu schlafen. Und er wollte halt nicht. Und sie wollte, hat es halt trotzdem halt so versucht, zumindest durchzuziehen. Diese andere Perspektive von auch Männer können halt eben sowas erleben. Er hat sich natürlich dann losgerissen, klar, und hat das auch nicht gemacht. Aber ich fand es interessant, dass er zumindest anreißen wollte, dass es auch diese Richtung halt noch
gibt.
Er hat es nie ausgespielt, nein. Klar, aber
Nee, klar. Aber diese Nuancen sind da halt drin. Das ist schon clever, wie du eben sagst, mit dieser Diskussion dann eben bei dieser Workbank da irgendwie, in dieser Garage oder dem Arbeitszimmer. Genau das ist halt das Ding. Das ist halt die Falle, die der Film dir stellen will. Ne? Gerade natürlich als Mann in die Perspektive reinzukommen, dass du nachher noch denkst, so, oh, vielleicht hat er ja recht. Das ist halt genau die Falle und das ist halt so clever, wie aber auch eben, man muss drüber reden. Das ist halt ein Film, mit dem musst du dringend reden. Ja. So. Aber natürlich ist es genauso gemeint. Natürlich ist das ein Stück Scheiße, der Typ. Aber es ist genau dieses Wording, was er immer benutzt. Ne? Wir beide haben Scheiße gebaut. Der sagt halt jedes Mal, we have fucked up. Immer we. Und das ist ja genau der Punkt eben, dass sich eben Opfer anhören dürfen, ne? Du bist mitschuld oder du entweder du bist schuld oder du hast zumindest mitschuld. Das ist genau das, was der Film ja da aufmacht. Das ist halt richtig clever, aber eben auch richtig unangenehm. Und alles, was wir gesagt haben, sehe ich ganz genauso. Und dann hast du halt eben natürlich noch die Gewalteskalation quasi, also das ist dann das Ausführende, wie sie ihn dann auch beseitigt. Das ist, kann man ruhig spoilern, das ist halt enthalten, muss nicht drauf eingehen, wie, aber das ist halt auch schon sehr deftig. Muss man halt einfach auch sagen und eben auch bei Genre Geschehen gelobt, dass er auch diese Full Nudity bei dem Mann macht. Also siehst auch ganze Zeit ihn komplett nackt, inklusive Glied und Co., was ja sonst.
Das war halt auch unangenehm.
Total.
Halt,
ne? Und das ist ja auch das Ding, was eben normalerweise eher Revenge-Filme oder dieses Rape and Revenge-Subgenre nämlich eher macht, nämlich die Frau ganze Zeit nackt zeigen. Und der Film dreht das nämlich mal um und zeigt nämlich dann den Mann auch ganze Zeit mal eben nackt, um dieses Rollenbild umzudrehen. Auch richtig clever. Ja, und wie du sagst, wie sie ihn dann quasi wegmachen, was da alles passiert, plus dann diese Endpointe, die wir jetzt nicht verraten müssen, das ist dann so der Aspekt, wo ich bedenke, da wollte der Film dann vielleicht zu sehr Genre gehen. Also vielleicht, das hätte er sich vielleicht sogar kneifen können, weil ich finde nämlich auch, dadurch hinterfragst du nämlich dann eher sie. Weil ja am Anfang des Films, da haben die so Dialoge, übrigens auch ein großer Pluspunkt, ich finde die Dialoge zwischen allgemein den Menschen, aber vor allem zwischen den beiden Schwestern, die sind sehr glaubhaft. Die sind echt gut geschrieben. Und da werden auch schon Sachen angedeutet, dass nämlich sie, also die Hauptdarstellerin, dass sie auch früher als Kind schon irgendwelchen komischen Kram gemacht hat, um ihre Schwester zu beschützen, wo sie über die Stränge geschlagen hat. Also so, es wird angedeutet, dass sie schon immer so irgendwie so ein bisschen rabiat war oder wie du sagst, so vielleicht so einen kleinen Knacks hatte. Und ich finde nämlich das, was am Ende passiert, unterstreicht das noch. Und das finde ich eigentlich schade um ihre Figur wiederum. Weil das ja so ein bisschen wieder alles, was dann eben mit ihr passiert, so fast ein bisschen nichtig macht. Nicht negiert natürlich, aber es hat einen Mitgeschmack, einen Beigeschmack dann eben. Aber trotzdem, es ist ein guter Film, es ist eine starke Perspektive eben auf dieses Rape-and-Revenge-Genre, was mal nötig ist, eben weg von diesem Ausschlachten der Tat und mehr hin zu dem Hinterfragen, das ist super, aber es ist gleichzeitig eben auch ein Film, den ich so schnell nicht nochmal sehen muss. Weil der halt einfach krass unangenehm ist und das muss er auch sein, natürlich, klar, aber das ist schon keine leichte Kost so.
Also ich hatte auch richtig gute Laune, als ich dann nach dem Film rausgekommen bin. Deswegen, wie gesagt, hat The Dry auch so gut bei mir funktioniert. Also es kann durchaus sein, dass The Dry bei vielen dann vielleicht gar nicht so gut funktioniert.
Aber war für dich dann eher das Auflockernde.
Ach Gott, ja.
Ja, Violation, auch noch kein Deutschland-Release bisher geplant, aber gehe ich auch von aus, dass der zu uns kommt, auch von der ganzen Inszenierung her und so weiter. Alles stark, alles sehr, sehr gut. Von daher, ja, aber eben kein leichter Film, sicherlich. Dann kommen wir noch zu einem Film, zum vorletzten, bevor wir dann noch zum Finale kommen. Und auch noch mal einen Film von mir, den ich gesehen habe, den hast du ausgelassen. Bad Hair, mit dem grandiosen deutschen Untertitel bei uns. Waschen, Schneiden, Töten. War ein Hulu-Exclusive in den USA letztes Jahr. Ist jetzt mittlerweile schon raus, seit dem 25. Juni bei Leonine erschienen auf Blu-ray bei uns in Deutschland. Regie geführt Justin Simien, der hat die Serie Dear White People bei Netflix komplett geschrieben und gedreht. Und da kann man sich schon denken, ein bisschen, wo das nämlich hingeht, denn es ist ein Film letztendlich, der sich um kulturelles und auch Rassismus dreht und in der Black Community. Und es geht um eine Frau, die in einem, so einem fiktiven MTV, Pre-MTV Fernsehsender arbeitet, beim Musiksender. Und der Musiksender hat sich eben komplett auf Black Music eben verschrieben und sie wollen eben durchstarten. Und der Sender wird von einer neuen Chefin übernommen und die ist halt so komplett auf westlich getrimmt, ja, also die hat irgendwie, die tritt halt auf, wie eine westliche weiße Frau eigentlich auftreten würde und sagt halt auch in ihrem Team so, hey, wir müssen uns halt der westlichen weißen Kultur anpassen, damit wir akzeptiert werden und Erfolg haben können und so weiter und so fort. Und das große Problem nämlich ist dann unsere Hauptfigur, die ist an sich eine super die macht ihre Arbeit sehr gut, die ist eine gute Frau im Musikgeschäft, hat viel Ahnung von dem, was sie tut, hat viel Ahnung von der Musik, aber ihrer Chefin gefällt nicht, dass sie eben, dass sie eine Naturfrisur trägt, nämlich Curls. Sie soll sich doch bitte mal zum Friseur begeben und eine westliche, glatte, schöne Frisur geben, wie es eben auch weiße Frauen tragen. Und erst widerwillig macht sie das dann auch und landet in diesem Friseurladen, der von ihr empfohlen wurde. Und dann stellt sich halt langsam heraus, sie kriegt dann so Extensions eben sehr schmerzhaft in die Haare, fast schon in die Kopfhaut getackert, was sie schon irgendwie ein bisschen seltsam finden sollte, weil diese Friseuse sieht auch ein bisschen aus wie so eine Voodoo-Priesterin, aber hey. Und es stellt sich raus, dass die Haare, die dort transplantiert werden, irgendwie dämonisch sind und ihr Eigenleben führen und nämlich diese Haare können Leute töten. Klingt ein bisschen cheesy, ist es auch. Es ist leicht satirisch alles, es ist natürlich sehr drüber, allein nicht die Thematik. Spätestens in der zweiten Hälfte, wenn die Haare dann auch da irgendwie wild rumfliegen und Leuten die Brustkörper durchstoßen, dann wird es ein bisschen kitschig und albern. Nichtsdestotrotz ist der Film wirklich interessant, vor allem eben, weil er diesen Subplot eben um diese Identitätsfragen stellt, ne? Also, wie weit bin ich bereit, irgendwie mich selbst, meine Identität, meine Kultur, auf der ich irgendwie fuße, und auf der meine Vorfahren irgendwie fußen und das alles mit den Füßen zu treten, um eben in der modernen Welt Erfolg zu haben, weil natürlich, wenn sie sich ihre Haare umändern lässt, ihre Familie findet das halt scheiße, weil die eben noch sehr traditionell leben und so weiter und diese Fragen werden eben gestellt, verbunden mit diesem übernatürlichen Haarhorror, der dann teilweise so ein bisschen auch natürlich so ein bisschen Japano-Horror anmutet, ne? Die machen ja eh viel mit Haaren und spätestens im Finale, wenn dann irgendwie da verschiedene Haarhexen gegeneinander mit ihren Haaren kämpfen, dann wird es echt so ein bisschen Overload, so ein bisschen The Craft in richtig albern. Aber ich finde den Film wirklich trotzdem empfehlenswert. Der in seinem ganzen Kitsch ist der wirklich spannend erzählt. Es gibt aber nicht nur so Albernheiten, es gibt auch echte so ruhige Szenen, wo du irgendwie nur siehst, da hat sie zum Beispiel ein Gespräch mit ihrer Chefin und die Kamera fährt immer so um sie rum und du siehst dann so, manchmal denkst du dir, hä, da war doch gerade irgendwas. Und dann siehst du dann, irgendwann fällt dir auf, ah, die Haare. In jeder Einstellung liegen die Haare auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Sie bewegen sich die ganze Zeit. Aber das hat für die Szene gar keine Relevanz, weil die haben einfach nur ein angeregtes Gespräch über ihre Karriere. Aber dieser Horror bleibt halt schon so subtil in dieser Szene drin, obwohl eigentlich gar nichts passiert. Und mit sowas arbeitet der Film so in der ersten Hälfte sehr stark, bevor es dann eben in der zweiten dann mehr und mehr wirklich auch eskaliert. Und ich kann wirklich empfehlen, ist ein bisschen albern, aber hat irgendwie doch einen Impact gehabt auf mich. Und ich finde trotzdem so, weil er auch dann trotzdem diesen Subtext, den er hier mitbringt, eben diesen Kulturfragen-Subtext trotzdem ernst halt nimmt auch, funktioniert das schon insgesamt sehr, sehr gut.
Ja, sehr gut. Also ich habe den auch auf der Liste gehabt, aber wie immer war wieder das Problem, mein Zug kam halt. Deswegen, also ich werde mir den definitiv irgendwann nochmal angucken, weil auf den hatte ich eigentlich schon ganz gerne Bock gehabt. Ich wusste natürlich, Haare, ja, okay, das wird halt wieder so eine cheesy Sache, aber okay. Aber ich hatte generell auf dieses ganze Setting halt Bock gehabt.
Ja.
Also ich konnte mir auch vorstellen, dass das halt bestimmt gut funktionieren wird, wenn du halt sagst, okay, diese Afrohaare sind halt nicht cool, machen wir die glatten westlichen sozusagen halt, und dass es daraus dann halt einfach Probleme gibt. So.
Ja.
Das fand ich schon hochinteressant.
Ja. Und verbindet dann eben da eben diesen klassischen Horror-Approach eben mit dieser Kulturfrage. Und das funktioniert wirklich überraschend gut, ja. Muss man einfach sagen. Und der deutsche Titel ist so furchtbar.
Also sei froh, dass es nicht irgendwie so blutig verfilmt dann irgendwie hieß. Dass ja, sie irgendwie nochmal so versucht haben, da Rapunzel mit reinzunehmen.
Waschen, schneiden, töten ist schon schlimm genug. Ja. Aber ja, hast du recht. Also es sind nur Subtitle, er ist trotzdem bad hair, aber ja. Wie gesagt, gibt's schon auf Blu-ray in Deutschland. Schau dir nicht gerne mal an. Ist wirklich, wirklich empfehlenswert, meiner Meinung nach. Und jetzt kommen wir zum letzten Film für heute. Und der hat mich nochmal überrascht. Den habe ich auch noch ganz frisch geschaut. The Owners. Ein Film, den ich auch schon auf der Liste hatte die ganze Zeit, allein wegen Maisie Williams, die meisten wohl aus Game of Thrones kennen dürften, aber auch aus New Mutants hat sie ja mitgespielt. Und es geht um, ja, einen simplen Plan, zumindest klingt er so in den Ohren der Protagonisten. Der Landsitz der Huggins liegt gut versteckt, es gibt einen Safe voller Geld und der alte Arzt und seine Frau sind unterwegs. Perfekte Voraussetzungen für einen Einbruch finden Nathan, Terry und Gaz. Terrys Freundin Mary ist zwar dagegen, folgt den Jungs dann aber doch zum Haus. Dort lässt sich der Tresor blöderweise nicht knacken und die Truppe beschließt, den Alten für die Herausgabe der Kombination ordentlich Angst einzujagen. Als das Ehepaar zurückkehrt, wirkt es allerdings wenig eingeschüchtert. Vielmehr sind die beiden ein eingespieltes Team, das es faustdick hinter den Ohren hat. Und schon hat sich das Blatt für die Einbrecher mehr als ungünstig gewendet. Ich hatte so ein bisschen, nach dem Film dachte ich mir so, irgendwie war das ja ein bisschen wie Don't Breathe, aber mit Rentnern.
So ein bisschen.
Es ist halt diese typische Prämisse und die, das ist kein Spoiler, weil das riechst du halt nach den ersten 10 Minuten dann, oder sagen wir mal 15. Und das ist, da hält der Film auch nicht hinterm Berg irgendwie. Die Einbrecher hier legen sich halt mit den falschen Leuten an, ne? Also du solltest halt aufpassen, wo du einbrichst. Sie denken halt hier, es sind zwei alte Leute, ein altes Ehepaar, knackrig und sind schnell überwältigt. Aber man merkt direkt, sobald dann der Arzt vor allem, gespielt von Sylvester McCoy, der Radagast zum Beispiel aus den Hobbit-Filmen, der macht das nämlich großartig. Der hat nämlich schon von Anfang an so eine extrem ruhige, einlullende, alte, so eine richtige Opa-Art. Dem könntest du so 2 Stunden zuhören, wenn der dir einfach irgendwie über Gott und die Welt erzählt. Und das ist halt gleichzeitig so ganz beruhigend, weil der so deeskalierend wirkt, aber auch richtig spooky. Also ich finde den seine Art so, das ist so eine Mischung aus irgendwie ganz wholesome, aber auch, okay, das ist creepy. Und dazu dann eben seine Frau, gespielt von keiner geringeren als Rita Tushingham, ist ja auch ein Urgestein, die hat in Dr. Zhivago im Original schon gespielt, ja, die ist 79, glaube ich, die Frau. Ganz altes Eisen im Filmgeschäft im besten Sinne. Und die macht das auch großartig, weil die soll so ein bisschen so leicht senil, aber so ein bisschen tattrig, aber auch in so Momenten, da hat die hat so Momente, wenn die mit ihren Augen irgendwie so stiert und so komische Sachen sagt, dann bist du auch so, okay, Alter, du bist fucking scary. Und das spielt sich halt so immer, spitzt sich halt so immer weiter zu, bis du halt irgendwie raffst, so, okay, wer spielt hier eigentlich so mit wem irgendwie? Und es beginnt irgendwie so als, ja, kleiner Home-Invasion-Thriller, wird dann so fast schon zum Folterfilm und dann geht er einfach nur noch batshit crazy und das zweite, die zweite Hälfte rastet einfach nur noch aus. Und ich war wirklich krass entertained von dem Film. Ich war einfach unterhalten. Der macht auch nichts Besonderes, der macht nichts besonders Neues oder so, aber wie der es zusammensetzt, das Spiel des alten Paares, plus einfach die Überraschungen, die er auf seiner Seite hat, ich fand den wirklich unterhaltsam.
Ja, der hat auch Spaß gemacht, also gerade, weil du siehst ja diese Gangster-Typen halt, ne, und die sprechen ja dieses harte Cockney halt eben, diesen Dialekt, und die sind halt auch nicht die hellsten, machen wir uns nichts vor. Und dann siehst du halt, wie du schon gesagt hast, halt eben Sylvester McCoy, der halt eben so beruhigend, aber auch gleichzeitig so ein bisschen, naja, schon psychisch irgendwie angeknackst halt spricht. Dieser Kontrast, den fand ich halt so cool, weil du hast halt diese Vollassis, die da halt irgendwie die ganze Zeit dann einen dummen Spruch nach dem anderen raushauen und er das immer versucht so ein bisschen zu deeskalieren, aber gleichzeitig auch sagt, also er gibt ja schon so Untertöne mit so, Leute, vielleicht solltet ihr halt einfach umdrehen und gehen und wir vergessen die ganze Sache, das wird nicht gut für euch enden. Und als es dann natürlich halt richtig losgeht und vor allen Dingen Maisie Williams das dann halt eben auslöffeln darf, die ganze Geschichte, und auch noch von ihren eigenen Leuten ja so ein bisschen, also du kannst dir dann nicht mehr ganz so trauen. Das fand ich halt auch noch mega cool. Die haben ja dann nochmal die Ebene eingebaut, dass sie nicht nur einfach raus muss aus dem Haus, sondern dass sie halt eben ihre Freunde versuchen muss, halt irgendwie rauszuschleppen, aber sich gar nicht mehr so sicher ist, lohnt das noch? Weil die vielleicht entweder die Seiten gewechselt haben oder vielleicht auch gar keine Überlebenschance mehr haben. Also die wird halt teilweise davor vor Entscheidungen geworfen, die ich halt mega spannend halt fand. Es ist vor allen Dingen auch was ich hochinteressant finde, wird dir im Film immer mal wieder gesagt, also dass halt irgendwie Leute verschwunden sind und dir das schon denken kannst, okay, vielleicht haben die Alten was damit zu tun. Es wird aber auch nie mehr so richtig aufgegriffen. Und dieser letzte Twist, der hat mich dann schon noch gekriegt halt. Also muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, gerade dieses Ende halt, das fand ich mega gut aufgelöst. Zumal halt auch jemand, sag ich mal, so ein Ende kriegt, wo du dir die ganze Zeit gedacht hast, ja, aber nicht der, so, den ist jetzt gleich gar nicht gegönnt, so nach dem Motto. Ja, und wie gesagt, die Alten sind halt auch eben mega entertainend, also die machen ihre Sache mega gut. Ich war an einem Punkt sogar, dass ich fast schon mit denen ein bisschen mitgefiebert habe. Gleichzeitig tat mir aber auch Maisie Williams Charakter so ein bisschen leid, weil sie hat eigentlich wollte sie nur auf Arbeit, so. Der scheiß Freund hat das blöde Auto gekriegt halt eben, sie wollte damit auf Arbeit und dann wird sie halt eben in diese Sache
das funktioniert halt, das funktioniert halt gut, weil sie ja von Anfang an da eigentlich nichts mit zu tun hat, die stolpert ja wirklich nur da rein, ja.
Richtig, ja. Ja, und der splattert halt auch ordentlich, das muss man auch sagen, also da gibt's auch ordentlich
Passagen, die sind ordentlich, ja. Und nicht mal so Full Splatter, es gibt so ein, zwei, die sind wirklich hart, aber es gibt auch vieles, was eher nur so angedeutet wird, da reicht das Kopfkino auch schon so, also da gibt's viele, aber die Härte an sich, so die Körperlichkeit in dem Film, die ist schon deutlich, ja, also da wird schon nicht zimperlich zurückgehalten und ich fand halt auch, also das mit dem Ende, wie gesagt, das Ende fand ich, also das habe ich mir fast gedacht. Also das wird schon so mit so viel Foreshadowing gemacht, mit den Zeitungsartikeln und so weiter. Da gibt es so viel Foreshadowing schon drauf, das dachte ich mir, dass es auf sowas hinausläuft. Das weiß ich mega überraschend, aber trotzdem irgendwie effektiv, auch in der Darstellung natürlich irgendwie. Und natürlich auch mal nochmal die quasi die Endpointe, die Komplett-Endpointe, die war natürlich auch nochmal gut, ne? Also die ist ja auch dann sehr, die rundet das Ganze ab, weil das ja ebenfalls schon mal am Anfang des Films so ein bisschen benannt wird so. Und das passt dann auch. Und ich fand es ein rundes Ding. Er macht halt wirklich nicht viel Neues. Diese natürlich die Idee, dass die unscheinbaren Leute, wo du denkst, du hast die Oberhand, dann irgendwie das Ganze sich turnt und das gab es natürlich schon zigmal. Aber der Film macht das wirklich durchgehend spannend. Wobei in der Mitte gibt es so einen kurzen Hänger, nachdem sich quasi die dieser Folterpart ist so der zweite Part des Films. Sobald sich der auflöst, dann hat der Film so mal so 15 Minuten, wo er so ein bisschen auf der Stelle tritt, weil sich dann die Situation erst neu sortieren muss, bevor es dann eben reingeht in diese richtig crazy, crazy dritten Akt. Da hat er einmal so einen kleinen Hänger, fand ich so, aber sonst geht er wirklich super durch. Macht auch das Beste aus seiner Location. Er spielt ja quasi nur in einem Haus und macht auch das Beste draus und so, das funktioniert halt wirklich, wirklich gut. Aber trotz der Dinge, die er halt nicht neu macht, ist er bei den Dingen, die er macht, sehr, sehr stilsicher und zieht die halt auch einfach konsequent durch. So. Und das macht wirklich Laune.
Also ich fand auch ihren Charakter halt extrem glaubwürdig, weil sie sich halt nicht dumm stellt. Die weiß von Anfang an, die muss jetzt hier raus, weil die halt irgendwie durchgedreht sind sozusagen. Die macht da auch kein Hehl draus. Es ist halt nicht so wie bei anderen Filmen, wo dann die Charaktere immer noch so, naja, wird schon irgendwie, ist hier was auch. Und bei ihr ist es halt vollkommen klar, wir müssen hier aus diesem Haus raus. Die zwei, die sind nicht ganz koscher. Können wir bitte jetzt hier gehen? Warum ist hier abgeschlossen, so nach dem Motto? Also ich weiß schon, dass da halt was am Dampfen ist. Ich weiß nicht, hattest du das auch bei dir? Weil ich weiß, ab einem bestimmten Punkt wechselt das Bildformat mal in 4:3. Okay, gut, dann war das tatsächlich ein Stilmittel. Das fand ich extrem gut, weil das dann nochmal irgendwie so dieses beengte Setting halt irgendwie mehr hervorhebt. Und ich habe erst gedacht, ist das jetzt ein Filmfehler? Habe ich nicht richtig geguckt? Ist ja die ganze Zeit schon so gewesen, aber das war mega gut gemacht.
Genauso verstanden wie du. Ich glaube, es war halt genau das Stilmittel, um die Schlinge zieht sich zu, so. Das war aber echt crazy, ja. Das plötzlich so ein Bild, so zack, ich so, okay. Aber fand ich auch echt gut, ja. War clever, ja. Ey, wie gesagt, ist wirklich eine nette kleine Genreperle. Wie gesagt, ist jetzt kein groundbreaking Film irgendwie, wie gesagt, der jetzt irgendwas komplett neu macht oder das Genre wie neu erfindet. Aber auch hier nämlich, genau wie bei Kavit, großes Lob, ist nämlich ein Regiedebüt auch. Julius Berg hat ihn gedreht, kann man sich auch auf die Liste mal schreiben. Für ein Regiedebüt wirklich super stilsicher, fand ich wirklich beeindruckend. Wirklich schönes kleines Ding. Leider auch noch hier kein Deutschland-Release, aber bin ich auch ebenfalls überzeugt bei der Qualität, dass sich ein deutsches Label dem mit Sicherheit annehmen wird. Also die Owners könnt ihr euch gerne auch mal vormerken. Und damit haben wir es. Das waren 17 Filme im mehr oder weniger Schnelldurchlauf. Wie gesagt, ich hatte das Gefühl, also natürlich ist es ein bisschen geschuldet der Pandemie, haben wir schon drüber gesprochen. Es war viel im Mittelfeld dabei, was ja aber nicht schlecht ist. Also auch ein guter Mittelfeldfilm so ist immer noch, sehe ich immer noch gerne. Und gerade natürlich im Kino natürlich, wenn die Möglichkeit besteht, das ist natürlich trotzdem cool. Aber eben, es waren auf jeden Fall 1, 2, 3 kleine Highlights dabei, wo ich sage, okay, gut, dass ich die da entdecken konnte, irgendwie auf jeden Fall wieder. Dafür ist es ja auch da, das Festival. Also da bin ich schon insgesamt vom Programm und von der Auswahl der XL Nights bin ich an sich schon zufrieden. Wie gesagt, klammern wir mal aus, dass eben durch die Verschiebung natürlich Probleme da waren, jetzt wirklich die absoluten Neuheitsbrecher vielleicht hier und da zu kriegen, die es aber vielleicht hier und da auch gar nicht so in der Menge gibt einfach, weil nicht so viel gedreht werden konnte. Muss man schon sagen, dann auch mit natürlich nochmal den zwei Publikumsmagneten wie in Conjuring, wie in Quiet Place, dass die den auch gerade in Conjuring natürlich vor dem offiziellen Kinostart da zeigen konnten. Sowas gönne ich denen halt immer. Das hatten sie ja damals mit der It-Premiere ja auch schon gehabt, was ja auch mega funktioniert hat. Von daher, da bin ich immer froh, wenn die sowas an Land ziehen können. Das hilft denen ja auch. Und dafür hast du eben dann auch so tolle Sachen eben hier wie in Kavit, wie in Come True, wie ein Kandisha, die halt hier jetzt wirklich nochmal in den Fokus gerückt werden. Von daher kann man, glaube ich, über das Programm insgesamt, glaube ich, nicht meckern, oder?
Nö, gar nicht. Also ich muss auch sagen, dafür, dass das jetzt wieder quasi der erste Kinogang halt war, war ich super unterhalten. Also da habe ich halt auch vielen Filmen nicht so viel übel genommen. Ich glaube, das wäre anders gewesen, wenn du jetzt wieder das als Tagesgeschäft halt machst und irgendwie jede Woche zu einer Pressevorstellung gehst oder so ins Kino und das irgendwie schon alles wieder kennst. So war es tatsächlich eher ein Feel-Good-Festival fast schon, jetzt mal abgesehen von den Filmen. Weil es halt einfach schön war, wieder im Kino zu sitzen und sich sowas anzugucken. Und gerade nach 2000, ihr habt doch 2020 genau, gab es nochmal eine Edition.
Da lief Frank ganz kurz.
Aber die habe ich zum Beispiel, gar nicht geschafft, beziehungsweise wollte ich auch nicht hingehen, einfach weil das mit der Pandemie alles zu frisch war. War das halt einfach schön, wieder Genrefilme zu sehen. So, sonst ist es jetzt halt, guckst du halt schön irgendwie über die gängigen Streaming-Dienste, wenn du da mal ein paar Perlen findest. Aber wirklich Neues, das entdecke ich halt immer auf dem Fantasy-Filmfest. Und dadurch war ich halt echt froh, dass es wieder stattfinden konnte und dass wir halt auch
physisch hinkonnten. Absolut, also ich freue mich dann auch wieder auf die hoffentlich dann stattfindenden richtigen, auf das richtige Filmfest dann im Herbst, dann das lange mit hoffentlich guter Auswahl und hoffentlich dann eben nach wie vor offenen Kinos. Das hoffen wir jetzt alle, dass es jetzt auch bleibt offen und hoffentlich auch wieder da ein schönes Programm, ohne dass sie wieder schieben müssen. Das wäre natürlich sehr, sehr tragisch. Ja, insgesamt, wie gesagt, glaube ich, eine gute Auswahl, auch sehr kontrastreich, was die Subgenres angeht, für allen, für jeden was dabei. Und hoffen wir einfach, dass es im Herbst dann, wie gesagt, weitergehen kann. Damit wären wir am Ende. Ronny, vielen, vielen Dank für deinen Gastauftritt hier.
Bitte, bitte.
Sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir waren ein schönes Roundup, haben gute Tipps rausgegeben, beziehungsweise Einordnung gegeben. Kann sich, glaube ich, jeder dran, kann jeder schauen, was für ihn dabei ist, ob es passt. Vielleicht denken auch bei manchen Sachen, wie wir gesagt haben, ist Katastrophe, denken sich, nee, es klingt super, die Prämisse finde ich klasse. Dann guckt es euch trotzdem an. Klar, wir wollen natürlich hier keinen Film vorverurteilen, aber ich glaube, ihr habt einen guten Eindruck bekommen, was so am Start ist und was man sich mal auf die Watchlisten schreiben könnte. Und wie gesagt, vieles kommt ja jetzt auch bald schon dann eben in Deutschland in den nächsten 3 Monaten auf Blu-ray oder bestimmt dann auch im Streaming natürlich. In dem Sinne, Ronny, wir packen natürlich alles, was zu dir gehört. Links, Nerdsick, checkt den Podcast aus. Gibt es überall auch, wo man Podcasts hört, ne? Spotify und Co., eure Podcasts.
Genau, also die ganzen gängigen Podcatcher, die es da gibt.
Genau, verlinken wir alles in den Shownotes, hört gerne mal rein. Und natürlich auch deine Social-Profile, wenn ihr folgen möchte, können wir gerne alles natürlich verlinken. Und ansonsten bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören. In der nächsten Woche dann auch wieder mit Chris und Pascal. Da besprechen wir dann 2 Filme, die eine Zahl im Namen haben, die vielleicht mit 2 anfängt, mit 8 aufhört. Und schauen wir mal, was uns da Infektiöses passiert. Und wir hoffen, ihr seid wieder dabei und bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch noch eine gute Zeit. Macht's gut.
Tschüss.